Kartell-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen. Das dritte Mal sitzen wir jetzt schon hier, Martin und ich, und freuen uns sehr auf den heutigen Abend. Wir haben zwei wirklich spannende Gäste da. Zum einen Conny Cornelia Jülich Rademacher, die Betreiberin der Severance Toburg, die gerade einige Probleme mit der Stadt Köln hat, wie viele andere auch, weil denen die Samstagstrauungen abgesagt werden. Da werden wir sie gleich zu befragen, was das genau mit sich hat. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und Markus Greitemann kommt, Baudezernent der Stadt Köln. Spannende Persönlichkeit, wo es echt auch einige interessante Themen gibt. Martin, wir hatten gerade schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Heute ist in Köln quasi, wir dürfen wieder Glühwein verkaufen.
Ja!
Und wie sieht's aus? Wirst du das machen? Wirst du Glühwein oder Kölsch raushauen? Oder wie ist der Plan?
Ja, also der Reihe nach, wir werden Kölsch raushauen, Glühwein nicht. Das haben wir auch im Dezember nicht gemacht, als es erlaubt war. Weil wir bei uns, wie soll ich das sagen, mit zu großen Aufläufen anfangen befürchtet haben, dass so viele Menschen das bei uns wahrnehmen. Wir sind ja sehr zentral gelegen am Kölner Rudolfplatz und dachten, ui, wenn wir das machen, das mag hier zu große Aufläufe geben. Das Kölsch, zumindest im tiefen Winter bei plus 3-4 Grad, ist nicht ganz so lieb wie der Glühwein. Und das haben wir auch, bis es verboten wurde, verkauft bei uns. Wir haben ja so einen Speisenverkauf im Wegglas und Kölsch verkauft, bis zum Tag, wo es verboten wurde. Und haben heute auch, ich bin eben davon gekommen, vom Lokal, wo ich dann auch das Verkaufsfenster aufgemacht habe, da haben wir auch die ersten Flaschen Kölsch offen wieder verkauft. Da bin ich sehr froh drum und finde es auch gut. Es wird aber ein schmaler Grat sein, was unsere Kollegen daraus machen, was die Bevölkerung daraus macht, was die Presse daraus macht, dass es nicht wieder so Bilder gibt wie die Glühwein-Idioten oder Exzesse in Ehrenfeld und unser armer Kollege Till Riekenbrauch, vor zwei Wochen Gast, immer mit Fotos drin war, wo sein Lokal am Rheinhafen perfekt geführt, ohne irgendwelche Risiken war. Das hoffe ich nicht, aber ich finde es gut. Ich trinke ja selber gern Kölsch und noch abschließend, ich gehe ja immer gerne mit zwei, drei Kumpels durch Siebengebirge wandern und wir haben schon für Samstag so eine Route zusammengestellt, wo wir vier Lokale im tiefen Gebirge haben, wo es dann auch nicht diesmal nicht Chai Latte oder Latte Macchiato gibt, sondern leckeres Kölsch oder Pilz. So viel dazu.
Ja, wie siehst du das? Ja, prinzipiell ähnlich wie du eigentlich. Hab trotzdem, wir werden es erstmal nicht machen, weil ich schon gerade denke, wenn wir jetzt mit der Bagatelle hier, wir sitzen ja gerade in der Bagatelle, müssen wir vielleicht auch immer noch mal erklären, in der Südstadt. Und wenn wir jetzt anfangen und das medial verbreiten, ihr könnt jetzt alle vorbeikommen, es gibt Glühwein und geht durch die Straßen, hätte ich schon Sorge davor, dass es so viele Leute sind, dass sich nicht alle komplett im Griff haben. Deshalb werden wir es auf jeden Fall erstmal nicht machen, sondern unserer Linie da treu bleiben, gucken, dass man alles eindämmt, um dann aber vielleicht, wenn wir mit geringen Zahlen in zwei, drei Wochen dastehen, natürlich dann auch wieder einen Glühwein zu verkaufen oder einen Kölsch to go. Weil ich schon gut finde, wenn die Leute sich draußen aufhalten. Was auch jeder Virologe sagt, draußen ist das Problem einfach nicht so groß. Und viele Leute gehen spazieren, auch hier in der Südstadt. Viele Leute bewegen sich außerhalb, treffen sich auch mal mit einer Freundin oder mit einem Kumpel draußen, was ja viel mehr Sinn macht, als wenn die sich im Verborgenen treffen. Deshalb bleibe ich dabei, finde ich es nach wie vor eine gute Sache. Und trotzdem werden wir den Moment abwarten. Ich habe auch keine Lust auf irgendeine doofe Berichterstattung oder irgendeinen Krempel. Das muss echt nicht sein.
Ja, die ist dann ja oft auch, wie soll ich sagen, sehr einseitig und sehr klar, was auch damit ausgedrückt werden soll, dass man irgendwie ein Egoist ist oder die Pandemie nicht ernst nimmt. Und das kann ich über dich als Kollegen sagen, dass du das sehr, sehr ernst nimmst von Anfang an und trotzdem das Bedürfnis der Menschen ja da ist. Und das sollte man auch wieder berücksichtigen. Und da bin ich völlig bei dir, bevor man sich in seinen Räumlichkeiten trifft. Und wenn man nur zu zweit sich trifft, Kumpeln mit bestem Freund oder zwei Mädels, die dann natürlich ihren Prosecco und ihr Weinchen aufmachen, ist es, glaube ich, viel besser und im Sinne der Pandemie, dass die halt bekämpft wird und runtergeht, die Zahlen, dass die Menschen rausgehen und sich bewegen und draußen ihr Getränk zu sich nehmen. Und es wäre super wünschenswert, dass das diesmal in einem Maß gehalten wird, wo das irgendwie auch dann entsprechend gut eingehalten wird. Und trotzdem freue ich mich für jeden, der draußen gerade einen Kölsch und einen Wein trinken kann, weil das gehört ja auch zum Leben so ein bisschen dazu. Und wenn ein Hauch von diesem Leben zurückkommt, geht es, glaube ich, manchmal auch wieder besser.
Auf jeden Fall ist so ein bisschen DNA in Köln auch, ne? Dass man sich draußen bewegen kann, wenn es jetzt auch ein bisschen wärmer wird und so, kann das eigentlich nur total nett sein. Da kommt die liebe Conny schon. Wir quatschen zwar noch ein bisschen weiter, aber wir sagen schon mal Hallo.
Hallo zusammen.
Cornelia, hi.
Hi.
Was sagst du, was ich so spannend finde, ich habe immer gesagt, Köln ist eine Stadt, die liegt irgendwo am Anfang des Ruhrgebiets, aber am Anfang des Ruhrgebiets, aber ne, es ist nicht so weit entfernt. Auch die Benelux-Länder sind nicht so weit weg. Wird immer ein Riesenproblem haben mit den Inzidenzzahlen und Werten. Und jetzt stehen wir fast ganz gut da. Ist natürlich nicht top, aber mit heute 85 oder so. wo man ja sagen kann, da stehen wir wesentlich besser als der Landesschnitt, als der Bundesschnitt. Wundert dich das?
Ja, weil wir Kölner können uns ja eigentlich nie so richtig benehmen und schlagen immer sehr gerne über die Stränge. Wundert mich wirklich, genau wie du sagst, die Nähe zum Benelux, wir sind immer ein Schmelztiegel gewesen von Kulturen und von Bewegungen. Ich glaube, die Stadt Köln macht da einen ganz guten Job. Das sage ich nicht, weil gleich der Herr Greitemann zu uns kommt, sondern ich habe das Gefühl von Anfang an, das Gesundheitsamt in Köln ist, glaube ich, ziemlich fit aufgestellt und in der Nachverfolgung. Und ich glaube auch, dass scheinbar die Menschen hier bei uns ein bisschen begriffen haben, was Sache ist und sich dann noch in weiten Rahmen an Dinge halten. Offensichtlich teilweise mehr als in anderen Teilen der Republik. Wobei natürlich dann reichen 2, 3 Altersheime oder Krankenhäuser aus, dass die Zahlen dann nach oben schnellen. Das mag auch ein bisschen Glück und Zufall sein. Aber was man aus so einem weiten Freundeskreis und Bekanntenkreis hört, ich bin ja auch jemand, der immer eher für die Lockerungen ist und das manches auch lockerer interpretiert, als es wahrscheinlich der Gesetzgeber gerne hätte. Aber trotzdem kenne ich niemanden, der jetzt sagt, ach, alles egal, wir treffen uns doch heimlich oder wir machen das da und da. Und scheinbar setzt sich das durch. Es wäre sehr wünschenswert, dass das weiter passiert. Ich bin nur gespannt, was passiert, wenn Köln unter 50 landet in 1, 2 Wochen, was ja gut sein kann, rein mathematisch, medizinisch. Und der Bundesschnitt bei 107 ist. Und was machen wir dann? Dann fordern wir alle, Moment mal, wir dürfen wieder. Oder sagen wir aus Loyalität zu den anderen Menschen in unserer Republik, nee, wir müssen weiter stramm und streng sein. Habe ich selber auch kein Meinungsbild zu. Aber ich hoffe, es bleibt so gut. Und insgesamt feiere ich jeden Morgen die Zahlen, wie die runtergehen, weil wir doch ja alle beruflich wie privat Perspektive und Sonnenschein suchen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Herr Pert, wir nehmen auf, heute ist Dienstag, der 26. Das heißt, erst am 29. hört ihr uns oder ab dem 29. Da ist schon bis zum 15. Februar noch echt ein bisschen Luft und da kann viel passieren. Heute habe ich unseren Minister für Familie, Familienminister Stamp, der ja klar schon mal gesagt hat, das bleibt alles eingeschränkt bis zum 15. Februar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vorher irgendwas anderes lockern, bevor irgendwie Schulen und Kitas wieder richtig ins Leben zurückkommen. Aber ich bin gespannt. Weil irgendwas wird dann kommen müssen.
Ja, vorher Lockerungen sehe ich auch nicht. Ich bin auch überrascht, wie NRW da ja recht hart ist jetzt mit Schulen, Kitas, trotz FDP-Regierung, die ja sonst parteipolitisch gerne auf Lockerungen drängen. Und andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, ja, glaube ich, schon ab Anfang Februar da ganz extrem lockern wollen. Ich glaube, allgemein wird der Lockerungsdruck immer zunehmen von allen Seiten. Überforderte Eltern oder nicht mehr überfordert, klingt gemein, sondern einfach Eltern, die am Limit sind. Menschen, die einfach beruflich nicht mehr können. Dass wenn die Zahlen jetzt in diesem Rahmen bleiben und weiter sinken, hoffe ich, dass dann auch die Lockerungen nach und nach kommen und wir auch da beide beruflich vom positiv betroffen sind. Was wir auch letzte Woche als Thema länger hatten, ja auch mit dem Christoph Becker von der DEHOGA. Keiner weiß es, wenn die Mutationen greifen und die Zahlen wieder nach oben schnellen. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr gut möglich und gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dann haben wir natürlich wieder eine neue Situation oder eine, die wir nur fürchten können und noch nicht wissen, was dann passiert. Das wäre, glaube ich, grausam, auch ökonomisch. Aber wenn es nicht so ist und man die Pandemie weiter im Griff bekommt, dann hoffe ich schon, dass der Februar mit Lockerungen gestaltet werden kann und der März für alle Menschen spürbar anders und leichter wird. Und da bleibe ich bei, das ist weiterhin sehr gut möglich.
Ja, zum Thema. Conny, schön, dass du da bist. Ja. Cornelia Rademacher, Jülich Rademacher, so rum ist eine korrekte Bezeichnung, ist bei uns, freue mich sehr. Wir sind gut befreundet, das darf ich so sagen. Und deshalb umso schöner, dass du hier bist und heute ein bisschen erzählst, weil du viele tolle Sachen machst, weil es viele tolle Geschichten gibt zu dem Thema. Geh direkt mal so rein. Wie ist das, wenn du hörst, wie Gastronomen sich darüber unterhalten, dass sie hoffen, dass man in 4, 6 Wochen wieder parat ist? Gastronomen, die durchaus im letzten Sommer auch da waren. Und du betreibst mit der Severin Storburg die vielleicht schönste Veranstaltungslocation in Köln auf 3 Ebenen, viele Hochzeiten und viele andere Sachen, die dort stattfinden. Musst du gleich mal von erzählen. Und du bist natürlich, ich würde fast sagen, noch mal doppelt und dreifach getroffen von dieser Pandemie, weil Hochzeiten finden mit vielen Leuten statt. Alles, was du an Veranstaltungen machst, auch an Karneval, findet mit vielen Leuten statt. Und du durftest teilweise nur mit 10 Leuten agieren, dann nur mit 25. Auf einmal ist binnen von 2 Tagen das wieder begrenzt worden und konntest deinem Job eigentlich überhaupt nicht nachgehen. Und wenn ich das richtig sehe, wird das auch, wenn gelockert wird, in den nächsten Monaten wahnsinnig schwierig. Wie sieht's aus bei dir? Erzähl mal.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung an die Herren. Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, hier zu sein und auch mal wieder eine Kneipe von innen zu sehen. Ja, das ist natürlich ein Thema, das ist wirklich sehr, das nimmt einen sehr mit, ja, weil wir auf jeden Fall oder ich mit der Silvrin Zoburg auf jeden Fall so schnell nicht wieder in die Veranstaltungen reinkommen werde. Auch aus dem Grund, wir haben natürlich auch überhaupt keine Anschlussveranstaltungen mehr bekommen, nachdem im März halt der Lockdown kam und viele Veranstaltungen halt nicht mehr stattfinden konnten. Also auch so Sachen, jetzt nicht nur die Hochzeiten, auch Weihnachtsfeiern, die lange geplant haben. Sämtliche Firmen-Events sind natürlich abgesagt worden. Und auch jetzt bearbeite ich in der überwiegenden Mehrzahl immer noch Stornierungen und Absagen. Also es ist, ich sag mal so, ich habe eigentlich den schönsten Job der Welt, sage ich immer. Ich habe glückliche Menschen. Das ist jetzt seit der Pandemie leider nicht mehr der Fall, bis auf wenige Ausnahmen. Ich bearbeite eigentlich nur noch Absagen, Stornierungen, Verschiebungen. Auch Leute, die jetzt verschoben haben. Also ich bin jetzt schon bei Ende 22 mit Verschiebungen. Und die eine oder andere Geschichte geht einem dann schon auch sehr unter die Haut. Ich freue mich für alle Gastronomen, wenn halt wieder geöffnet werden kann. Ich freue mich auch für mich persönlich, wenn ich mal wieder essen gehen kann. Aber es geht ja bestimmt vielen so rein. Für die Veranstaltungsbranche ist natürlich noch lange kein Land in Sicht. Ja. Das Einzige, was man in Zukunft, denke ich mal, als erstes machen können, sind so Tagungen oder so kleinere Geschichten. Aber richtig feiern mit 50, 80, 100 Leuten sehe ich also frühestens, wenn überhaupt, Ende des Jahres, im Herbst. Ja. Ich glaube auch, dass die Leute sich nicht mehr trauen. Ja. Dass die Leute vorsichtiger geworden sind, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. Ja, so gesehen haben wir im Moment eigentlich vermeintlich viel Zeit, aber eigentlich halt auch nicht, weil halt wir mit den Stornierungen und Verschiebungen zu tun haben.
Ja. Wie geht es dir persönlich mit dieser Phase seit März? Das nimmt an dir erstmal ökonomisch selber extrem mit natürlich, aber auch man hat ja auch seine eigene, wie soll ich sagen, Wohlfühlen. Und ja. Ist das seit März im Keller oder kannst du dich durchaus privat durchaus ablenken?
Also ich sag mal so, ich bin ja ein positiver Mensch, ja, und ich sehe immer auch in die Zukunft. Und es ist tatsächlich so, es gab Tage, wo ich also echt zu Hause geheult habe, wo ich auch zwei Tage nicht mehr in der Lage war, irgendwo unter Leute zu gehen. Aber ich bin wirklich so jemand, der das Krönchen wieder aufsetzt und dann sofort neue Ideen entwickelt. Ich glaube, als Unternehmer muss man auch so sein. Also sich dann in die Ecke zu setzen und sich selbst zu bedauern, bringt einen ja nicht weiter. Ja. Aber es gab auch im Büro Tage, wo ich halt auch wirklich nicht mehr ans Telefon gegangen bin, weil die Leute natürlich auch alle von mir Einschätzungen haben wollten. Ja. Man muss sich das mal vorstellen, du planst deine Hochzeit nicht ein halbes Jahr im Voraus, sondern unter Umständen anderthalb, zwei Jahre im Voraus.
Was ich persönlich mutig finde, ob man dann noch was will, aber gut.
Und dann habe ich auch nicht das Klientel, was jetzt mal eben 20.000 Euro für eine Hochzeit locker macht, sondern das sind Leute, das ist, sage ich mal, Zahnarzthelferinnen, LKW-Fahrer, so solche Leute, ja, die wirklich beinhart auch sparen oder gespart haben auf ihre Hochzeitsfeiern, ja. Und dann am Telefon auf einmal so ein Stocken zu hören und zu wissen, die weint jetzt da. Und das nimmt einen schon sehr mit. Ne? Also als Gastronom ist man ja eh schon so ein halber Psychologe, so oder so. Ja. Aber das waren schon Momente, wo ich also wirklich auch schlucken musste und die mir auch nachgegangen sind. Ja. Mhm. Und ja.
Dann würde ich sagen, greifen wir direkt mal in ein Thema rein, bevor wir zu angenehmeren Dingen kommen.
Ja.
Was die letzte Woche durch die Presse gegangen ist, wo ich weiß, dass es dich schon länger beschäftigt, ist die Tatsache, dass in dieser wirtschaftlich wahrscheinlich schwierigsten Zeit, die jemals mit Abstand da war, auf einmal die Stadt Köln sagt, wir kriegen es nicht hin, unsere Überstunden ordentlich zu bezahlen an manche Mitarbeiter. Ihr könnt nächstes Jahr ab Sommer Trauungen samstags nicht mehr stattfinden können. Was für dich, wenn ich das richtig überblicke, bedeutet und für viele andere Locations, dass man keine Feierlichkeiten hat am Wochenende, dass vieles andere wegbricht und dass man den Umsatz echt prozentual runterfährt. Mhm. Das muss doch, also ich drücke das mal salopp aus, zum Kotzen sein, dass in so einem Moment eine Stadt es nicht hinbekommt, ihre Leute vernünftig zu bezahlen, dass ihr weiter samstags die Trauung machen könnt und jetzt noch so weit gehen müsst eigentlich, wenn sich nichts tut in den nächsten Tagen, den ganzen Brautpaaren, die eventuell letztes Jahr ihre Hochzeit verschoben haben, auf dieses Jahr jetzt wieder sagen müsst, nee, sorry. Die Termine können wir euch nicht geben, das geht einfach nicht.
Also es ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da kriege ich immer Schnappatmung bei dem Thema. Ja. Und wütend werde ich auch. Und ich bin, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt so ein, ich bin schon eher ein zurückhaltender Mensch, würde ich mal sagen, in der Öffentlichkeit. Aber jetzt hat es mir echt gereicht. Es hat mir gereicht. Ich habe auch mehrfach zu der Stadt gesagt, nachdem ich das dann erfahren habe, dass ich hier nicht der Überbringer der schlechten Nachricht bin, dass sie das gefälligst selber machen sollen. Es ist wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, dass Corona mich in die Knie zwingt, ja, das kriege ich noch so einigermaßen gebügelt mit meinen Mitarbeitern. Aber wenn die standesamtlichen Eheschließungen, oder sie fallen ja definitiv weg, ja.
Fallen die definitiv weg oder gibt es noch irgendeine Hintertür, die geöffnet werden kann?
Also jetzt auf jeden Fall bis zum 5.6. Werden die Eheschließungen, die bereits bestätigt worden sind, werden auch noch durchgeführt.
Okay.
Aber es können keine neuen Buchungen dazu kommen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, dann heirate ich im April. Das kriege ich nicht mehr bestätigt. Ne? Aber ich hatte natürlich in der Zeit, ich habe 2 Tage vor Heiligabend so eine laxe E-Mail bekommen, wo ich erst gedacht habe, das ist jetzt ein schlechter Witz. Was schreiben die mir hier? Dass die Ambiente-Trauungen, so heißen die nämlich, eventuell nicht mehr stattfinden können, dass erstmal keine Anfragen mehr angenommen werden, etc. pp. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es viele Heiratsanträge, ne? Ja, ist so, ne? Scheint sehr beliebt zu sein. Und ich habe natürlich, weiß ich nicht, wie viele E-Mails im Eingang gehabt. Und ich bin eigentlich jemand, auf den kannst du dich verlassen. Ich antworte immer schnell. Ja? Also wenn eins für mich und für mein Geschäft steht, ist, dass ich immer schnell auf alles reagiere.
Ja.
Und da war ich jetzt auch noch in der Situation, dass ich erstens keine Auskünfte bekommen habe, weil die Stadtverwaltung hat ja zwischen Weihnachten und Neujahr zu.
Die mailen am 22. und arbeiten ab dem 5.1.
Genau. Und ich dann, gut, das habe ich dann auch noch so einigermaßen gebügelt bekommen. Aber es hat dann tatsächlich bis zum 20.1. gedauert. Da gab es nämlich eine Videokonferenz mit dem stellvertretenden Amtsleiter vom Bürgeramt und der Chefin vom Standesamt. In der mir dann gesagt wurde, mir und der Wolkenburg, wir waren beide in der Videokonferenz dabei und die alte Versteigerungshalle, dass definitiv keine Eheschließungen nach dem 5.6. erstmal stattfinden werden. Es werden keine mehr angenommen. Ja, ja, da stehst du erstmal da. Ne? Jetzt muss ich dazu sagen, die Severin Storburg ist für viele Leute gleichgesetzt mit einem Standesamt. Ja? Also da bin ich auch sehr stolz drauf, weil es war meine Idee, 2005 zur Stadt zu laufen und zu fragen, ob man nicht in dem Gebäude trauen kann. Bevor alle anderen kamen, bin ich wirklich nach wie vor noch stolz drauf, weil
zurecht,
ich war die
ich auch,
Erste
ja.
und habe entsprechend auch die allermeisten Eheschließungen, unter anderem auch, weil wir vom Angebot her nicht so hochpreisig sind und weil bei mir die Leute auch heiraten können ohne Gastronomie. Ja? Also die anderen Locations, natürlich bin ich auch Gastronomin, also ich habe natürlich auch Feiern, aber ich habe den Leuten eben auch angeboten, nur zu heiraten und dann in ihre Traumlocation zu gehen. Ne? Und
darf ich kurz zwischenfragen, ja. Bei dem Modell verdienst du doch nichts daran, oder?
Doch, ich habe so eine Pauschale, die ich halt für die Vorbereitung, für die Organisation okay. und für die Dekoration und so weiter nehme. Ne? Und ich sag mal, ich habe keinen großen personellen Einsatz dabei. Also das rechnet sich schon. Ja?
Okay.
Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Severin Storburg natürlich auch keine einfache Location ist mit den vielen Treppen und so weiter. Also da musste ich mir schon auch noch was überlegen.
Ja.
Ja. Und ja, ich habe so um die 180 Eheschließungen im Jahr. Davon ist, würde ich mal, die Hälfte bis 2/3 reine Eheschließung ohne Feier. Ja, kann man sagen. Ja, ich kann am Wochenende ja immer nur maximal 1 bis 2 Säle vermieten. Also das kann man sich ja ausrechnen. Ne?
Mhm.
Und ja, da stehst du da.
Die Stadt Köln ist aber doch gleichzeitig auch dein Vermieter, oder?
Die Stadt Köln ist gleichzeitig auch mein Vermieter, ja.
Da würde ich ja fast doppelt nochmal schlechte Laune kriegen, wenn der Vermieter selber also einem da so
ja,
ein bisschen...
Ja, das ist ja Stadt Köln, ne? Das sind ja okay. verschiedene Ämter, ne? Und das ist ja Verwaltung, ne? Und die Verwaltung ist ja nicht unbedingt der Freund der Bürger, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss dazu sagen, was jetzt mein Pachtverhältnis betrifft, da sind sie also sehr nett zu mir. Das muss ich wirklich sagen. Also da sind sie sehr nett, ja.
Ja.
Das ist ja jetzt so ein juristisches Ding gewesen. Es hing ja mit der Überstundenaffäre zusammen. Daraufhin wurde das ganze Überstundenbezahlprozedere samstags für die Standesbeamten gleichzeitig mitgekippt. Wobei man aber sagen muss, dass die ja tatsächlich ihre Überstunden auch geleistet haben.
Kannst
ja.
du das nochmal in einem Satz, weil ich glaube, dass das ja. viele Leute, ich selber verstehe es ja. nur halb, viele Leute da draußen wirklich nicht komplett nachvollziehen können. Die Stadt Köln hat quasi es nicht geschafft, ihren Leuten die Überstunden auszubezahlen?
Oder nee, es ist so, es gab so eine Überstundenaffäre in der Stadtverwaltung. Ja. Da hat sich jemand 20 Überstunden aufgeschrieben, sage ich mal, weil er die höher dotierte Stelle nicht bekommen hat. Und das wurde dann auch von seinem Vorgesetzten wohl abgedeckelt. Also das sage ich jetzt alles so aus meiner, was ich so gehört habe. Ja, ich kann das nicht belegen, ne?
Ich glaube, der Stadtanzeiger bewertet das ähnlich.
Ja.
Also, das ist nun mal so.
Und daraufhin ist also die Bezahlung der Samstagsstunden, der Samstagsüberstunden komplett gekippt worden. Ja?
In der gesamten Stadt Köln für die Mitarbeiter.
In der gesamten Stadt Köln. Da betrifft auch die Kfz-Zulassungsstelle zum Beispiel. Die haben wohl auch samstags gearbeitet. Da wurde mir dann auch gesagt, ja, die Kfz-Zulassungsstelle müsst ihr auch zumachen. Da habe ich gesagt, ey Leute, wir reden hier von Hochzeiten. Ich lasse doch das, ein Auto zuzulassen, Entschuldigung. Ja. Ja? Aber das sind Hochzeiten. Das ist für die Leute der wichtigste Tag.
Völlig also, zu Recht, ne? Ja, auch, ja. Das hat schon für Dinge, also ich muss mal ganz kurz nur aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar war beim Gewerbeamt der Fall, die sind zuständig für Gaststätten und Glücksspiel. Und weil die so viel Aufkommen hatten, haben die irgendwann gesagt, Glücksspiel, wir schaffen das alles nicht mehr. Das ist ein Jahr her. Ich nehme an, dass es immer noch so ist. Das bearbeiten wir freiwillig samstags. Dementsprechend kriegen die Leute auch ein bisschen mehr Geld, die Überstunden dementsprechend vergütet. Wenn das auch wegfällt, würde ich jetzt nur mal vermuten, ohne dass jemand groß drüber nachdenkt, dass das Thema Glücksspiel, Spielhallen, was es in Köln gibt, gar nicht mehr behandelt wird. Also es hat ja Auswirkungen auf sämtliche und verschiedenste Bereiche. Das ist schon krass irgendwie.
Ja,
verheerend. Und auch, wie ich finde, nicht zeitgemäß. Und gerade beim Thema Hochzeiten ist das ja auch, also es ist ja Win und Win, dass das Samstag stattfinden kann, dass die deine Gäste heiraten können. Du hast eine tolle Location. Da gibt es ja keinen Nachteil für irgendetwas. Und dass eine Stadt das nicht hinbekommt, ihre Leute da entsprechend die Vergütung zu regeln, liegt ja nicht an dir und nicht an den Heiratswilligen, sondern an der internen Regelung. Und das kann man ja wohl hoffentlich anders strukturieren. Ne?
Also es ist wohl so, dass die Juristen das ganze Verfahren erstmal gekippt haben, woraufhin ich gesagt habe, es kann auch nicht sein, dass es da keine Lösung oder eine Übergangsfrist oder eine Übergangslösung gefunden wird, zumindest bis da irgendwie mal die Bezahlung geregelt wird, ja. Und es ist aber auch so, dass überlegt worden ist, ob die Standesbeamten in so eine Art Wechselschichtdienst überwechseln, wo der Samstag automatisch mit drin ist, weil im Moment ist die Samstagsarbeit freiwillig.
Aber ich habe im persönlichen Bekanntenkreis gehört, dass die Standesbeamten ja das gerne machen. Die wollen das ja machen. Es ist ja nicht so, dass die das jetzt endlich frei haben, sondern es ist ja deren Wunsch, das zu machen. Ne?
Also es ist so, ich habe eine Standesbeamte, die kommt auch schon ewig lange immer mal wieder und die braucht das jetzt nicht wegen den Finanzen, sondern weil die das einfach gerne macht. Mhm. Und als ich das letzte Mal da war, hat die geweint danach. Ich sage, ich komme so gerne zu euch. Ja? Es gibt einen Standesbeamten, den ich auch sehr, sehr liebe. Der hat zwei behinderte Kinder, der hat ein kleines Häuschen gebaut. Ich meine, das ist jetzt nicht der höhere Dienst, von dem wir da reden. Ne? Die verdienen jetzt auch nicht solche Unsummen. Und der hat das auch gemacht, um halt auch ein bisschen was dazu zu verdienen. Also, und auch noch gerne. Ja? Also das ist schon eine Farce eigentlich. Ich habe dann auch gesagt, vielleicht sollte ich mal in Düsseldorf fragen, ob vielleicht ein Standesbeamter aus Düsseldorf kommt.
Die Ehe geht aber nicht gut, das würde ich sein lassen. Also, da sollte man vorsichtig sein. Aber juristisch ist das letzte Wort noch nicht gesprochen oder ist es eigentlich gesprochen?
Ja, also da müsstest du jetzt bei der Stadt nachfragen.
Ja.
Ich habe allerdings damals auch direkt im Dezember direkt einen Brandbrief an die Frau Reker geschrieben, weil ich geschrieben habe, das musste einfach sein. Ich halte mich wirklich immer zurück, aber da habe ich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Man ist wohl wirklich bemüht. Man versucht dringend wirklich eine Lösung zu finden.
Okay.
Und ich muss auch sagen, das Standesamt selber hat mit mir gelitten. Ja? Die standen selber ein bisschen vor vollendeten Tatsachen und haben wirklich versucht, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen. Aber es hängt jetzt halt daran, auch wie der Personalrat entscheidet. Es wird wohl auf so einen Wechseldienst hinauslaufen. Aber die Mühlen der Stadt mahlen ja bekanntlich meistens was länger und ich hoffe, dass vielleicht Ende des Jahres eine Lösung gefunden ist, aber ich kann es natürlich nicht sagen.
Aber Ende des Jahres wäre doch eigentlich fatal. Hast du deinen Plan schon abgesagt? Hast du denen gesagt, es wird alles aus sich nach
wie ich ja schon gesagt habe, ne? Krönchen auf, ne? Ich habe also per gestern schon einen Kontrakt mit einem freien Trauredner. Das heißt, ich habe alle Brautpaare darüber informiert, dass die Samstagstermine nicht mehr stattfinden können, dass sie aber auch in Absprache mit dem Standesamt quasi zum Rathaus gehen, einfach die Unterschrift leisten und dann bei mir zum selben Termin einen freien Redner, eine freie Trauung machen können, die im selben Rahmen läuft, im selben Zeitrahmen wie eine standesamtliche. Und dann ist es so, dass die Freitagstermine, ja, es gibt also freitags auch Eheschließungen außerhalb des Rathauses. Das sind aber nur 3 in ganz Köln. Warum? Frag mich jetzt nicht, warum. Und es gibt eine Donnerstags-Eheschließung außerhalb des Rathauses.
Und insgesamt eine
Köln-weit. Eine insgesamt für Köln, also für alle Ambiente-Trauorte, genauso 3 Freitags-Eheschließungen für die Ambiente-Trauorte. Und ich bin dann gestern hingegangen und habe einfach, ohne alle Paare zu fragen, alle Freitagstermine angefragt.
Okay. Ja, das ist ja proaktiv und gut. Das kann ja nicht die Lösung sein. Genauso deine, wie soll ich sagen, fantasievolle, gute Regelung mit dem freien Trauredner. Das ist ja natürlich gut und manch einer wird darauf zurückkommen. Aber das ist doch völlig absurd, dass ein bestehendes, gutes System beendet scheint durch die Stadt Köln und du jetzt diese Auswege suchen musst.
Also im Übrigen, jeder anderen Stadt klappt. Ja. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine Ausnahme in Köln wäre, sondern funktioniert wunderbar.
Ja.
Selbst in Düsseldorf, wie wir festgestellt haben.
Also wie du weißt, wir als IG Gastro sind da ja auch an deiner Seite und finden das wirklich verheerend und unmöglich. Und ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Und was man machen kann an Wegen, werden wir beschreiten, dass da irgendeine Hilfe stattfindet. Weil es ist ja wirklich ein Schildbürgerstreich.
Ja. Also ich habe natürlich jetzt auch dadurch auch schon wieder einige Absagen. Heute, also der Stapel der Absagen wird auch immer höher, aber auch einige Paare sagen, wir finden das trotzdem so schön bei Ihnen, wir machen das mit der freien Trauung. Also, aber es ist natürlich in Summe an den Veranstaltungen gemessen an 2019, kann ich nur sagen, habe ich definitiv nichts zu tun im Verhältnis.
Und jetzt kommen wir auf die persönliche Schiene. Wir haben eben gesprochen, wie geht es dir als Event-Location, Corona, 2020, verheerend schlimmes Jahr geschäftlich. Ja. Und jetzt kommt das als Batzen dazu. Das finde ich jetzt rein als, wie soll ich sagen, psychologisch empathisch nochmal. Ja. Also das ist ja mehr Genickschlag, geht ja gar nicht. Ja. Das kann ja nicht richtig so sein, meines Erachtens.
Also ich muss sagen, ich bin selber überrascht, dass ich das dann doch so gut bearbeite. Aber ich bin, wie gesagt, jemand, der nach vorne guckt. Und mich umzuhauen, das dauert. Ja? Mhm. Und ich habe so viel, ich bin jetzt so lange Gastronomin und habe so viel schon erlebt. Und ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ne? Ich bin ja keine junge Gastronomin mehr, die noch frisch ins Feld springt. Sondern ich habe einige Nackenschläge auch seitens der Stadt Köln erlebt. Ja. Und ich denke oft, ich schmeiß den ganzen Scheiß hin, aber eigentlich ist es auch das, was ich liebe und deswegen gucke ich nach vorne. Ja,
finde ich super, dass du da so agierst. Ich glaube, an deiner Stelle wäre ich manchmal schon in dieser unfassbar tollen Location, die ich wirklich feiere jeden Tag, also weil es einfach so krass schön ist. Deshalb gehen wir mal einen Step weiter. Du hast... Und dann gehen wir wirklich von allen Problematiken weg, danach versprochen. Aber du hast... muss ich sagen, den wahrscheinlich schönsten Biergarten der Stadt. Ich glaube, das darf man so sagen. Direkt vor dem alten Gemäuer, man muss eine Treppe hochgehen, ungefähr 20, 22 Stufen würde ich jetzt mal tippen. Und dann hast du einen kleinen Weingarten dort geschaffen, Kies, direkt das Mauerwerk dahinter, wenn man dort sitzt. Die Sonne geht unter, scheint da drauf durch so eine Straße in der Südstadt, die jetzt nicht alle kennen werden, die uns hören. Und dann sitzt man da oben, kriegt richtig guten Wein ausgeschenkt von dir. Du hast alte, wunderschöne Tische dorthin gestellt, die wirklich, also das kann ich sagen, einen richtigen Wert auch haben und ist einfach ganz, 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 ganz schön gemacht. Und dann kommt die Stadt und sagt, nö, das geht aber so nicht, was sie da machen.
Genau, also der genaue Wortlaut war, es ist nicht gewünscht. Mhm. Es ist einfach nicht gewünscht. Ja, der kleine Weingarten. Das ist die zweite Sache, die ich sehr liebe, weil abgesehen von meiner Eventgastronomie und den Hochzeiten trinke gerne Kölsch, aber ich trinke auch sehr gerne Wein. Und diese Fläche, das ist so eine kleine Fläche vor der alten Stadtmauer, direkt an der Severins-Torburg oben auf dem Portal, war für mich immer ganz klar mein Pachtgebiet. Ja. Und als der Weinberg um die Ecke quasi seine Rebstöcke da gepflanzt hat, der Winzer, da kam ich auf die Idee, warum machst du da nicht einfach ein paar Tische? Weil ich habe eine Konzession, alles, also ich habe alles, was eine Gastronomie,
was man braucht,
was man so haben muss, ja. Und habe aber dann gedacht, nee, jetzt gehst du erstmal zum Bauamt und guckst mal, ob du die Fläche vielleicht beantragen musst. Dann war ich beim Bauamt, dann haben die gesagt, nee, das ist eine Sonderfläche, da brauchen sie keine Baugenehmigung für. Ja, und dann habe ich dann da mal die Tische aufgestellt und angefangen, Wein auszuschenken. Ja. Und dann hat mein Verpächter, das Liegenschaftsamt, das mitbekommen und dann ging das Theater los. Innerhalb von 4 Wochen musste ich den Weingarten schließen, weil mir gesagt worden ist, das wäre keine konzessionierte Fläche, würde nicht dazugehören. Das ist jetzt die Kurzform. Dann habe ich den zugemacht. Letztes Jahr zu Corona habe ich dann, ich habe eine Unmenge von Auflagen bekommen, die ich erfüllen sollte. Eine Freundin von mir ist Architektin, hat selber im Bauamt auch gearbeitet, hat unterstützt mich seit der Zeit wirklich. Also Barbara, du kriegst von dein Leben lang Wein von mir, kann ich nur sagen. Ja. Und sie sagt selber schon zu mir, das ist Verwaltungsarbeit, Baurecht für Fortgeschrittene. Also was mir da an Stein in den Weg gelegt worden ist, lässt sich gar nicht in 10 Minuten sagen. Ja.
Und wie ist der Stand jetzt, wenn wir keine Pandemie hätten und du könntest das betreiben, könntest du gerade Wein dort auch schenken?
Nein, oder? Im Moment darf ich nicht. Also ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen vom Amt für Denkmalpflege, weil die hängen nämlich auch mit drin. Und die Amt für Denkmalpflege bezieht sich wieder auf den LVR. Also jeder schiebt sich da die Kugel hin und her. Keiner will irgendwie mal eine Entscheidung treffen. Ich habe auch so eine bescheuerten Auflagen wie, ich darf nur ganz bestimmte Stühle nehmen. Ich darf auch keine Schirme aufstellen, weil das würde das alte Gemäuer beschädigen. Ich möchte nur dazu sagen, die blauen Funken haben die ganze Stadtmauer entlang Schirme. Ja? Ne? Einen Schirm am nächsten, nichts gegen die blauen Funken.
Ja.
Ne? Die sind großen Montag immer bei mir.
Verhältnismäßigkeit sollte trotzdem sein. Ne?
Ja. Es ist einfach so, es sind 6 Tische, die ich da aufstelle oder 7 und ich weiß auch nicht, warum man mir das Leben da so schwer macht. Ich habe jetzt einen Bauantrag eingereicht, tatsächlich am 27.12. Ich habe dann bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, habe dann nochmal nachgefragt, auch bei der Gastrokümmerin.
Ja.
Daraufhin bekam ich einen Anruf vom Bauamt und die meinten dann zu mir, also sie hätten so viel zu tun, ich würde frühestens Ende Februar überhaupt eine Eingangsbestätigung bekommen. Also es läuft und zieht sich und zieht sich und zieht sich. Wir haben Anträge an die Stadtkonservatorin geschrieben, einen Antrag ans Bauamt. Also wir sind, die Barbara und ich, wir sind jetzt seit gefühlt
halben Jahr wieder...
gefühlt seit einem halben Jahr schon wieder dabei, zu versuchen, da die Genehmigung für zu bekommen. Ja.
Wäre auf jeden Fall total schön, wenn das klappt, weil es ist einfach ein unfassbar schöner Ort und...
Aber auch da verlierst du scheinbar den Mut nicht. Du bist ja weiter engagiert, dann willst du das hinbekommen irgendwie, ne?
Ich sag dir, wenn mir irgendwas gefällt und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, ja, dann kann ich nicht locker lassen.
Das sind aber die Gene deines Vaters wahrscheinlich, ne, oder?
Definitiv.
Erzähl mal einen Übergang.
Ja, stimmt. War aber zufällig, war nicht geplant. Aber erzähl mal ganz kurz unseren Zuhörern, wer dein Vater war. Das war ja wirklich eine schillernde und wahnsinnig tolle Persönlichkeit unserer Stadt. Wer war das?
Ja, mein Vater war Jean Jülich oder Johann Josef Jean Jülich, so hieß er nämlich richtig. Gastronom, einer der ersten, der im Karneval halt auch, jung und alt zusammengebracht hat. Und natürlich in seiner Jugend Widerstandskämpfer, Edelweiß, Pirat, ja.
Und vor dir auch schon Betreiber der Severinstorburg?
Genau, erster Betreiber der Severinstorburg im August 79. Dann später mit meinem Bruder zusammen, der Marco Jülich, der betreibt die Stadthalle in Köln-Mühlheim. Und dann bin ich 2000 dazu gestoßen. Ja.
Und dein Vater hat das mit dir gemeinsam bis zu seinem Tod betrieben, wie sie von Storburg, oder hat sich irgendwann zurückgezogen?
Nee, mein Vater, der hatte, die Familie hat schon seit Hunderten von Jahren so ein kleines Häuschen im Bergischen Land. Ne? Das hat meine Urgroßtante mal jemanden abgeluchst, heißt es. Ne? Ja. Weil sie mit dem nämlich ein Fisternöllchen gehabt hat. Ne? Das ist die Familiengeschichte. Und da hat er immer, dahin hat er sich zurückgezogen. Und das hat er damals auch gemacht. Also in der Zeit, als wir die Severinstorburg und der Marco die Stadthalle, hat er sich nach Hohenrath, so heißt das da, in der Ecke zurückgezogen, hat sein Buch geschrieben. Hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Und hat sich also nach und nach aus den Geschäften rausgezogen. Ja, und hat es mir dann quasi nach und nach übergeben.
Und das heißt, wie lange bist du jetzt operativ ohne ihn in der Severinstorburg tätig?
Also ich habe 2000 angefangen, dann war die ersten 2-3 Jahre noch dabei. Ich habe dann mit Beginn des U-Bahn-Baus, wo die Katastrophen auch ohne Worte sind, damals, habe ich dann so nach und nach die Leitung übernommen. Ja, das ging so ein bisschen fließend, ne? Ich musste da auch ein bisschen reinwachsen, weil ich bin ja auch, komme ja auch aus einer anderen Branche. Ich bin ursprünglich Speditionskauffrau und ja.
Okay, Speditionskauffrau. Ja. Die seit vielen Jahren tolle Gastronomin ist, eine tolle Gastgeberin. Ja, das sind die Lebenswege, die spannend sind. Ne?
Ja. Ja.
Und das ist aber jetzt, wir nehmen mal die Sorgen um deinen tollen Weingarten und die Pandemie und vor allem diese fürchterliche Hochzeitsgeschichte gerade raus. Ja. Das möchtest du aber noch viele Jahre weiter betreiben, hoffentlich, ja, oder? Die Severinstorburg. Das ist doch schon eine Lebensaufgabe, oder?
Ja, es ist auch jedes Mal so, wenn ich da reingehe, ich liebe einfach dieses Gebäude. Ja, ich liebe das Gebäude, ich liebe das Viertel, ich liebe das Gebäude und ich möchte das gern schon noch ein paar Jahre weitermachen. Ja.
Sehr verständlich. Ja. Und wir drücken, glaube ich, beide alle Daumen, sowohl als Gäste als auch als Kollegen von dir, dass du das auf jeden Fall auch noch mit Terrasse und Weingarten betreiben kannst. Mhm. Und vor allem, dass sich diese Hochzeitsdramatik irgendwie lösen wird. Ne, das ist ja schon, ich sag's mal im Podcast, auch eine ziemliche Scheiße.
Also, das ist auch ein Verlust fürs Veedel, sage ich ganz ehrlich, weil das ist so ein schönes Bild, die Paare da rund um die Burg zu sehen. Und es ist auch so schön für die Paare, die sagen, ach guck mal, hier haben wir geheiratet, weil auch unglaublich, die Südstadt ist ja auch, Severinsviertel ist ja auch ein junges Viertel, ja. Und wie gesagt, viele Paare treffe ich auf der Straße, die dann mich grüßen und so. Und ja, es ist halt schon ein großer Verlust.
Absolut, total. Ich kenne alleine ganz, ganz viele, also wirklich viele Freunde, die bei dir geheiratet haben, das total feiern. Und es ist auch einfach, ist ja auch toll für alle anderen, muss man dazu sagen. Auch wir profitieren davon. Leute heiraten bei dir, kommen danach bei uns feiern oder umgekehrt und wie auch immer. Und das ist schon irgendwie echt eine richtig gute Sache.
Ja. Es ist ja auch die Severinstorburg das Herzstück, sagen wir, von zwei Veedeln. Einmal von dem Severinsviertel, als auch von der Südstadt, die jetzt ja, sagen wir, der Bereich hier ist, wo wir sind. Teutoburger, Bonner Straße und so weiter. Also es ist ja schon so das, wo auch der Fixpunkt irgendwie ist. Ne? Und
auf jeden Fall.
Das darf, glaube ich, nicht als Hochzeitslocation für Samstage wegfallen.
Nein.
Und wir drücken da alle Daumen auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Wir kommen auch bei dir, weil wir es immer machen. Wir fragen noch mal so nach, was denn kulinarisch für dich wichtig ist.
Ja.
Was ist dein Lieblingsgericht? Wo gehst du gerne hin? Was machst du, wenn du ein bisschen Muße hast, ein bisschen Ruhe hast? Was isst du? Wo gehst du gerne essen? Wo gehst du gerne trinken? Hast du eine Lieblingskneipe? Erzähl mal, was so dein Privatleben dann noch ausmacht, wenn du die Gastronomie genießen kannst.
Ja, also ich genieße Gastronomie sehr gerne, auch in vollen Zügen. Also meine Lieblingskneipe ist auf jeden Fall die Torburg. Da gibt es gar nichts von Julia und Martin. Und das aber auch schon seit...
Die letzte Woche hier waren.
Mein Vater ist jetzt dieses Jahr 10 Jahre tot. Und wir haben auch seine Beerdigungsfeier quasi da im Anschluss noch gemacht. Und ich habe auch überlegt, dieses Jahr wieder dahin zu gehen. Also wenn ich in der Kneipe dann irgendwann mal lande, ist es die Torburg von den Zweien. Ja, kulinarisch. Ich koche selber sehr gerne, aber ich gehe natürlich auch gerne essen.
Kurze Zwischenfrage, wohnst du in der Südstadt?
Ich wohne in der Südstadt, ja. Ich wohne im Frieringsfädel. Ja, im Frieringsfädel und gehe von daher, der Südstädter kommt ja wie andere in ihren Vierteln wahrscheinlich selten auch aus dem Viertel raus. Von daher habe ich...
Hier ist, glaube ich, am extremsten. Also ich bin ja kein Südstädter, aber ich habe so viele Freunde hier. Die kriegst du auch nirgendwo hin. Wenn du sagst, sag mal, wir kommen ins Belgische, Ehrenfeld, Nippes, ich wohne im Kölner Westen. Das ist eigentlich hier ausgeschlossen. Das ist nun mal so.
Ja, also ich gehe sehr gerne ins... in jede Menge. Also ich würde mal sagen, Brauhaus, Bagatelle, Maison Bleu, ja, Hardy Kugel gehe ich gerne. Also das sind so schon so meine Lieblingsrestaurants.
Hier ist ja auch eine tolle Vielfalt, die das sehr gut bedient. Ne?
Ja. Ich gehe aber auch ganz gerne mal auch auf einem höheren Niveau essen. Also ich mag Maibeck sehr gerne in der Altstadt, finde ich ganz toll. Oder unser Lieblingsitaliener ist die Casa di Modica. Das sind befreundete Italiener.
Wo ist der?
Ist Friesenviertel.
Kenne ich gar nicht.
Das ist aber so das Äußerste, ne?
Ja, okay.
Ja, komisch. Aber wo da? Kenne ich nicht. Das heißt was bei mir.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Straße heißt. Die sind gegenüber von die Friesenstraße ist die Parallele. Die Parallele von der Friesenstraße.
Hinterm Sartori oder dann die Magnusstraße?
Magnusstraße, genau. Ah, okay. Auf der Ecke Magnusstraße.
Ah, auf der Ecke Friesenwall-Magnusstraße?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Oh, kann ich nur empfehlen.
Marco sieht immer toll aus, wenn man vorbeiläuft. Sieht das immer sehr einladend aus. Das stimmt.
Ja. Okay, Außengastronomie auch?
Ja, aber nicht allzu viel.
Ein schmaler Streifen vom Fenster, glaube ich. Ne?
Der Bordstein ist da total schief. Also wenn du dich da hinsetzt, meinst du, du hättest schon einen kleben. Weil ja, und mein Lieblingsessen, also ich sag mal, so ein richtig leckeres Rinderfiletsteak vom Hennes, ja, mit ein bisschen mehr Salz.
Das war auch so viel Fleisch mehr.
Ja, nur.
Ja, alles gut, wir sind da.
So viele Leute hören uns nicht zu.
Ja. Das ist schon so ein richtig schönes Rinderfilet. Ist schon, esse ich schon so sehr, sehr gerne.
Ja, absolut. Ja. Ich kriege gerade Hunger. Ja, in dem Sinne würde ich fast sagen, wir stoßen mal an.
Ja.
Ein Glas Vino. Großartig, dass du
sehr
da warst.
Gerne.
Das ist tatsächlich, sind wir jetzt schon bei 40 Minuten wieder. Man glaubt das nicht, aber es geht echt total schnell manchmal. Haben das Glück, dass wir das jetzt beschließen dürfen. Der liebe Olli, der den Ton macht und uns überhaupt hier so toll begleitet, wird einen Song von sich morgen reinschneiden oder von irgendwas, was ihm gut gefällt und was wir spielen dürfen.
Ich hoffe sehr von sich. Sowas. Also lieber Olli, hau dir was rein.
Deshalb entspannt euch die nächsten Minuten. Und Markus Greitemann sitzt da hinten schon, unser nächster Gast. Und Conny, du bist herzlich eingeladen, dich mit dem nötigen Abstand, wenn du magst, dort gleich noch hinzusetzen. Wenn du nicht magst, natürlich auch nicht. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank euch, dass ich hier sein konnte. Und ja, finde ich eine tolle Idee mit dem Podcast, muss ich mal sagen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch. Schön. Vielen, vielen Dank.
Schön. Perfekt. Danke. Los, Jan, Olli.
Ja, vielen Dank, lieber Martin und lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich einen Titel dazu beisteuern darf, zu eurem wundervollen Podcast hier in der Bagatelle. Die meisten kennen mich sicherlich von Blom und Blömscher oder der Blömscher, wie es heute heißt. Aber ich finde es nicht so passend, gerade etwas Karnevalistisches beizusteuern. Und somit habe ich mich für mein anderes Projekt, und zwar Dat Kölsche Rattepack, entschieden. Ein Solotitel von mir, und zwar der so ein bisschen euch den Blues nach Hause bringen soll. Denn der ein oder andere hat bei dem Wetter oder vielleicht auch in der Krise einen leichten Blues. Wobei es sich bei dem Titel um ein Liebeslied handelt. Ich freue mich sehr. One for my baby and one for the road. Eine für mi Mädche. Viel Spaß.
Es ist Viertel für drei. Die Show ist längst am Ende. Hey. Joe, mach noch uns zwei. Für mich wird es längst. Bin morgen schon vergessen, ob dat einer weiß. Der Saal voller Glück, im Uhr der letzte Tusch. Dat jaf mir ne Kick. Mach mal eine für mein Mädchen und eine für unterwegs. Ich träum für mich hin und schmeiß einen Euro Jukeboxerin. Et löwene Blues vorbei die schöne Zick und et blieb nix zurück. Ich könnt so viel verzelle, doch keiner ist da, der mir zuhört wie du. Ich trinke eine, ob dich Mädche und eine für Oma Wels. Ich wollte dich nicht verstehen, hab nur mich angesehen, so für Stunde zu wenig Zeit. Seht sich allein, wünsch mir du kommst rein, doch der Sturm neben mir, der blieb leer. Ich nehm noch ne Schluck, kann dann vielleicht vergessen, was alles gewesen. Stück von dir, das blieb immer in mir drin, doch wo blieb nur der Sinn? Es wird langsam hell, zu hell für mich, und ich bestell mir noch zwei. Mach noch eine für mein Mädchen und eine für der Welt, für der Welt, Menge lange wäsch, da wäsch. Menge schwere wäsch noch aus.
Ja, wir sind wieder zurück. Das geht ja Schlag auf Schlag. Markus Greitemann ist hier, Baudezernent der Stadt Köln. Ich würde ihn kurz vorstellen wollen. Geboren in Attendorn tatsächlich, im teilweise wunderschönen Sauerland. Du bist, und das konnte ich nicht komplett, 58 oder 59 Jahre alt?
60.
Oh scheiße, okay, da war ich aber immerhin noch 60 Jahre alt. CDU-Mitglied, zurzeit in Köln Beigeordneter für Stadtentwicklung, Plan und Bau in der Stadt Köln.
Und Wirtschaft.
Und Wirtschaft. Das heißt konkret Chef Stadtplanungsamtes, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Chef des Bauaufsichtsamtes und des Bauverwaltungsamtes.
Nee, Bauverwaltungsamt ist bei den Liegenschaften, bei der Kollegin Blome, aber Chef der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und daran angedockt ist die Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH.
Okay, gut zu wissen. Gleichzeitig, ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, wo ich die Informationen habe, ich sage das mal so offen, der schon anderthalb Jahre alt ist, noch Mitglied des Deutschen Städtetages.
Ich bin Mitglied des Deutschen Städtetages, ja.
Auch des Städtetages NRW noch?
Ja, aber der Fachgruppe hierfür, insbesondere für den Bereich Städtebau und Bau.
Mhm. Dazu kommen diverse städtische Ausschüsse, Aufsichtsräte und desgleichen darf ich und kann ich so sagen, in dieser Corona-Pandemie extrem wichtige Ansprechpartner für viele, die darüber hinausgehen, für Gastronomie, für die Eventszene. Ich kann mich kaum erinnern, dass Leute mal so positiv über jemand aus der Verwaltung gesprochen haben, gerade in der Stellung, in der du bist. Die sagten, dass du da häufig mal weitergeholfen hast. Was ich mich frage, bevor du da jetzt darauf eingehst, wie kann man das alles machen in einem Leben und immer noch vielleicht abends mal Zeit für ein Glas Wein haben oder ein Gin Tonic?
Indem man richtig Spaß daran hat und den Job nicht als Job versteht, sondern tatsächlich das Leben ist. Das geht gar nicht anders. Muss ganz ehrlich sagen. Und das wusste ich auch von vornherein und das ist auch mein ganzes Leben so gewesen. Mein Job war nie ein Job oder die Arbeit war nie Arbeit, sondern es war mein Leben oder ist mein Leben. Das verbinde ich miteinander. Und ich habe vielleicht auch die besondere Gabe oder die Freude auch, wenn man mich anruft, auch am Wochenende. Wir haben das ja ein paar Mal schon erlebt. Dann geht das Klick an und dann ist aber auch sofort auch wieder aus. Das heißt, ich bin sofort da, kann mich um die Themen kümmern und empfinde das auch nicht als Belastung. Also ganz blank gesagt, weil es einfach viel Freude macht bei allem Stress und Ärger, den man dabei hat. Definitiv.
Finde ich irre. Jetzt hast du Ämter unter dir oder führst die, die jetzt nicht bei jedem, der in Köln wohnt, direkt, sag ich mal, Begeisterungsstürme hervorlöst, sondern wo viele sagen, okay, Bauamt, habe ich eine schlechte Erfahrung mitgemacht oder ähnlich, du machst das seit 2 Jahren. Das ist ja schon eine große Aufgabe oder Herausforderung, die du dir da reingepackt hast. Wie denkst du, wie das die nächsten Jahre weitergeht? Also jetzt verliere ich hier gerade das erste Mal den Faden, seitdem ich hier sitze im dritten Podcast. Martin, übernimm.
Ich kann gerne übernehmen. Ja, man ist ja Chef eines Amtes, was sehr unbeliebt ist im Volksmund. Und du machst das seit 2 Jahren. Das muss doch erstens frustrierend sein. Und wo ziehst du die Motivation dafür heraus?
Also wir reden hier offen untereinander.
Ja, bitte.
Zum einen bin ich nicht Chef eines Amtes, sondern ich bin Beigeordneter und ich sage meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ich bin derjenige, der euch im Grunde genommen nach außen vertritt. Das gilt für alle Ämter. Das ist mein Team und mein Team arbeitet mir im Prinzip zu und das, was sie mir zuarbeitet, verkaufe ich nach außen oder im besten Fall entscheide ich natürlich vorher mit oder entscheide, wenn es im Eskalationsfall eine Entscheidung geben muss. Das ist eindeutig. Das sage ich nicht, weil ich jetzt dazu animiert worden bin, sondern ich bin wirklich davon überzeugt und habe das auch festgestellt, in diesen Ämtern großenteils, wie in jedem großen Betrieb und jedem Unternehmen auch, gibt es sehr, sehr viel sehr gute Mitarbeiter. Vor allen Dingen die Amtsleitungen muss man da auch, und die Abteilungsleitungen, die sind jung, die haben Bock, hier diese Stadt zu bewegen. Sie haben nur ein Herausforderung, sie müssen im Prinzip alle Interessen unter ein Dach bringen. Nehmen wir die Bauaufsicht. Wenn du einen Bauantrag stellst, hast du hier in Köln, in so einer dicht bewohnten Stadt, immer einen Nachbarn, der betroffen ist. Der muss nicht unbedingt dagegen sein, aber er ist betroffen. Das heißt also, dem seine Belange mit zu berücksichtigen. So, und dann sind das so viele Belange, die zu berücksichtigen sind, dass du als Sachbearbeiter oder als Teamleiter oder Abteilungsleiter alles abdecken musst und alles abscannen musst. Du musst permanente 360-Grad-Perspektive haben, nicht nur räumlich, sondern auch thematisch. Und das sind riesen Herausforderungen. Und das machen die wirklich, der allergrößte Teil, ganz hervorragend. Aber sie treten natürlich damit einigen Herrschaften, Bürgern auf die Füße, weil es geht im Netz der Konsequenz immer im Kompromissweg. Und dann der zweite Punkt, der dann noch wichtig zu wissen ist, wir dürfen ja nicht einfach so agieren, wie wir wollen. Es gibt ja ganz bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen. Dass die manchmal nicht unbedingt praxisgemäß sind, aber rechtlich sicher ist, das wissen wir alle, das kennen wir alle. Und manchmal frage ich mich auch, wenn ich durch ganz bestimmte Stadtbezirke oder fahre oder auf der Autobahn fahre, warum darf ich jetzt hier nicht schneller als 130 oder 30 fahren? Warum ist das so? Manchmal sind Dinge, die nicht unbedingt erklärbar sind. Also all die ganzen Dinge gilt es zu berücksichtigen. Und nochmal, das habe ich im Intro nicht gesagt. Macht der Job mir unheimlich viel Spaß. Und zweitens, muss ich ganz ehrlich sagen, circa 2000 Mitarbeiter, die bei mir in meinem Dezernat vereint sind. Es macht mordsmäßig viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Auch wenn wir es oft genug richtig abkriegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das meinte ich so ein bisschen. Du kriegst viel persönlich ab, und natürlich auch deine Kollegen. Aber das ist ja auch als jemand, der dich aus der Presse kennt und so ein bisschen verfolgt, ist ja bewundernswert. Und ich finde es einfach sehr positiv und sehr erfreulich, die Motivation, die spürbar ist. Und dieses nicht unterkriegen lassen aufgrund des Frustes, wahrscheinlich von vielen Bürgern, ich habe mit dem Bauern persönlich nichts zu tun gehabt, aber der ja auch bei Einzelnen berechtigt ist. Aber trotzdem das so fortzuführen. Und man hat ja schon das Gefühl, wenn man die Zeitung liest und dich verfolgt, dass sich da auch die letzten 2 Jahre was vieles getan hat. Es ist ja auf einem Weg, den du, glaube ich, begehst, der ja auch, glaube ich, viel Freude und Sinn macht. Ne?
Das ist richtig, und man muss immer berücksichtigen, wir machen das ja für den Bürger. Aber das ist nicht der einzelne Bürger, der den Bauantrag stellt, sondern für alle, auch die drumherum wohnen. Und das vergisst der Einzelne sehr schnell. Das kann ich auch verstehen. Wenn ich einen Bauantrag stelle, und ich habe das auch oft gemacht, ich war ja auf Bauherrenseite über 20 Jahre lang, da habe ich manchmal auch gedacht, warum kriegst du das jetzt nicht wie Butter durch? Das ist doch verständlich, ist sinnvoll. Ich habe sehr jahrelang für die Industrie gearbeitet oder in der Industrie gearbeitet, habe da unter anderem auch Restaurants, Kneipen und Diskotheken gebaut. Thema Abluft. Beispiel. Ich habe an einer Stelle in einer mittleren Kleinstadt nicht verstanden, ich wollte es auch nicht verstehen, warum die Abluft nicht so geführt werden konnte, wie wir sie geplant hatten. Und warum an dieser Stelle dann das Restaurant nicht in der Größe ausgeführt werden konnte, insbesondere die Küche, wie wir das geplant hatten. Es waren nachbarschaftliche Belange da. Es ging um Lärm, es ging um Geruch. So, und diese ganzen Dinge, das haben wir permanent im Blick zu haben, müssen wir abscannen. Und ich sage meinen Leuten immer, seid mutig auch in den Genehmigungen, das sind sie auch, aber bitte tut mir einen Gefallen, denkt an denjenigen, der den Antrag stellt, denn wenn der hinterher keine Rechtssicherheit hat und das wird ihm weggegrätscht durch eine einstweilige Verfügung, das ist noch viel schlimmer, als wenn er von vorher gesagt bekommt, geht nicht. Dann hat er investiert, dann möchte er seinen Laden aufmachen und dann grätscht ihm ein Nachbar das weg, weil wir es nicht rechtssicher genehmigt haben. Ja, das möchte ich gar nicht haben.
Aber da ist es doch von großem Vorteil wahrscheinlich, dass du die andere Seite kennst. Ne? Du kommst ja aus der freien Wirtschaft, warst dann bei der Universität beschäftigt und bist jetzt sozusagen städtischer Beamter im hohen Alter geworden.
Ja, danke.
Dieser Wechsel ist doch wahrscheinlich von einem riesengroßen Vorteil. Ich meine, du wirst doch viele Kollegen haben, die seitdem sie 25 sind, diese Amtslaufbahn durchlaufen haben. Ne?
Ja, das ist ein Vorteil. Ich empfinde den als Vorteil. Ich habe, wie gesagt, als freier Architekt gearbeitet. Da habe ich die Architektenseite mitbekommen und ich habe da auch Anträge gestellt und habe versucht, die, ohne dass sie, natürlich hat man da auch versucht, mit möglichst effizienten Mitteln den Antrag durchzubekommen. Damit hat man nicht unbedingt immer alles angegeben, auch das kenne ich. Also das war ich, dann war ich Vertreter eines Bauherrn jahrelang, weltweit. Da habe ich die Seite kennengelernt und ich habe parallel Politik gemacht. Das heißt also, ich war auch noch im Rat von einer Kommune und hinter im Kreistag. Und habe gelernt, was so Politiker brauchen, und habe auch gelernt, wie man damit Verwaltung umgeht. Und klar, wenn wir...
Das ist ein gutes Rüstzeug.
In Opposition fängst du natürlich auch an zu bashen, ist doch ganz klar. Mhm. Das ist auch das Spiel. Und von da gesehen schichte ich das wirklich professionell ab und lasse das selten an mich herankommen. Ich habe allerdings auch noch einen weiteren unschlagbaren Vorteil wahrscheinlich. Ich liebe wirklich diese Stadt inzwischen, nachdem ich hier 5 Jahre lebe und 10 Jahre arbeite.
Ja.
Aber ich habe trotzdem nicht dieses extreme Herzblut wie manch anderer, der seit Jahrzehnten hier lebt und für die Stadt tickt. Das heißt, ich kann das sofort professionell abschichten. Auch wenn, neutraler will ich gar nicht sagen, nö. Wenn zum Beispiel so Angriffe kommen, dann verstehe ich das. Aber ich drehe das sofort in, versuche das in Strukturen umzudrehen und professionell abzuarbeiten. Und ich kann es, das kommt wirklich daher, dass ich in einer Kleinstadt groß geworden bin. Ich habe es gelernt, am Tresen, am Schützenfest, am Karnevalsveranstaltung angesprochen zu werden, wenn ich Bockmist gebaut
habe. Da kommt jetzt aber direkt eine spontane Frage. Schützenfest, Karnevalsveranstaltung. Du bist gebürtiger Sauerländer,
ja. Hast
in Berlin und Dortmund studiert.
Mhm.
Und gibt es Kölschen Klüngel?
Es gibt ein Netzwerk wie in jeder großen Stadt auch. Ich habe in Berlin studiert, da habe ich das nicht so erfahren, aber ich habe in Dortmund lange gelebt, zu Zeiten in den 80ern und 90ern, Anfang der 90er, da war sozialdemokratisch regiert durch und durch. Da möchte ich nicht im Detail darüber erzählen, was da für ein Netzwerk war und Seilschaften. Im Sauerland, in meiner Heimatstadt, da gibt es Netzwerk. Und ich habe in den Jahren auch an der Universität jetzt erfahren, dass man sich austauscht, aber ich habe noch nicht erlebt, dass jemand ganz bewusst einen darauf angegangen hat, einen Vorteil zu nehmen. Das habe ich hier noch nicht erlebt. Ich glaube aber auch, dass gewisse Netzwerke einfach da sein müssen, um die Dinge zu einem guten Ende zu führen. Aber wenn man Klüngel unter Vorteilsnahme und so weiter und so fort subsumiert, da bin ich ein absoluter Gegner von, das hasse ich wie die Pest. Das habe ich aber auch durch meine Industrietätigkeiten gelernt, weil ich wäre man sofort geköpft worden. Ich sage das mal deutlich, das wäre ruckzuck gegangen. Wir haben da auch jedes Jahr unsere internen Kontrollsysteme, unsere Prüfungen gehabt. Das geht gar nicht anders.
Lass uns einen Schritt zurückgehen. Du hast für die Uni Köln gearbeitet, hast die Liegenschaften verwaltet, was gar nicht so wenig ist, wie ich gelesen habe. Und dann, wer ruft denn dann an und fragt, ob du das machen möchtest? Macht das die Oberbürgermeisterin? Meldet sich jemand anders? Macht man das im Kleinen? Wie kommt man zu dem Job?
Ein Personalberater.
Oh,
ein Personalberater hat angerufen.
Ja.
Und hat mich gefragt, ob ich an dem Auswahlverfahren teilnehmen möchte.
Ja.
Das ist nicht unüblich bei solchen Jobs, ja, bei solchen Spitzenpositionen und auch bei...
Wie läuft so ein Auswahlverfahren? Ich frage bewusst nach, weil viele Hörer, glaube ich, das einfach nicht wissen, wie dann sowas
funktioniert. Das läuft ziemlich, ich würde mal so sagen, ziemlich hart ab. Das heißt also, es gibt da mehrere Runden, ich sag mal so wie Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Mhm.
Und in jeder Runde werden dezidiert natürlich die wichtigsten Dinge abgefragt und auch in Form eines Assessments. Das heißt also, bestimmte Aufgaben werden auch gestellt, die dann vorzutragen sind. Das war schon eine richtig toughes Auswahlrunde.
Wer entscheidet das am Ende?
Im Endeffekt entscheidet das die Politik. Im Endeffekt, also mit der Oberbürgermeisterin und die Politik gemeinsam.
Okay, spannend. Das heißt, der Rat der Stadt Köln?
Die haben mich ja auch gewählt. Der Rat der Stadt Köln und die Oberbürgermeisterin ist ja Teil, ist ja stimmberechtigt.
Ja, spannend. Kommen wir ein bisschen zu dir privat, was ich
spannend
finde. Du bist jemand, der durchaus auch gerne mal abends schön essen geht, guten Wein trinkt, Gin Tonic trinkt. Ich glaube, da bist du dabei. Was magst du an dieser Stadt? Wo gehst du gerne hin? Was treibt dich um? Wenn du Feierabend hast, wenn du deinen Kopf frei kriegen willst, was machst du dann?
Also ich würde mal sagen, ich mache das mal im Vergleich zu dem, wie ich vorher gelebt habe im Sauerland. Ich habe ja lange in Dortmund gelebt und dann 15 Jahre war ich dann wieder zurück im Sauerland. Nee, 20 Jahre waren es ja, 20 Jahre waren es sogar, genau. Der Unterschied zwischen dem sauerländischen Attendorner Leben und dem Kölner Leben ist, hier in Köln habe ich gelernt, ich ziehe mal jetzt ein bisschen auf der Straße zu leben. Das heißt also, wenn ich abends nach Hause komme und es sind einigermaßen Temperaturen und ich lebe ja auch hier in der Südstadt, gehe ich wirklich in die Community rein, gehe ich also in eine Brauhaus rein, gehe ich, jetzt nehme ich den Namen einfach mal ins Elsa, das ist bei mir direkt um die Ecke. Da lasse ich mich dann gerne absetzen und gehe dann da auch hin und dann steht der Gin Tonic ruckzuck auf dem Tisch und dann kann man auch in die Kommunikation reinkommen. Was ich extrem an Köln liebe, ist diese, das ist blöd, weil das kennt jeder, Vielfältigkeit, diese Diversität. Also wenn man da in der Südstadt sitzt, man trifft jeden einfach alles, alle und jeden. Und ich genieße das auch, wenn zum Beispiel unsere Nicht-Sesshaften vorbeikommen und einer dabei, der trommelt dann auf dem Tablett und spielt auf der Mundharmonika, der nächste spielt Geige dort. Also das ist ein bisschen sehr pathetisch und vielleicht auch emotional, aber ich liebe das, diese Extreme untereinander, dass das wirklich sehr durchmischt ist. Und von da gesehen fühle ich mich inzwischen, am Anfang habe ich da ein bisschen mit gefremdelt. 2015 bin ich hingezogen, weil einfach die Fahrerei nicht mehr ging. Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und ich habe dann auch meine Beziehungen gewechselt. Eine Kölnerin, bis hat die in Köln lebt, bin ich dann zusammengekommen. Am Anfang habe ich ein bisschen gefremdet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Fernwegmentalität als Sauländer Westfalen?
Nee, nee, sage ich ganz ehrlich. Im ersten Jahr habe ich noch in Weiß gelebt. Das ist etwas, da sind etwas spürbar ruhiger. Und meine Lebensgefährtin wollte unbedingt in die Südstadt. Und dann sind wir 2016 in der Südstadt gelandet. Und da habe ich am Anfang gesagt, hier geht aber die Post ab mit Ausruhen und Ruhe und Zurückziehen. Ich habe ein Haus im Sauerland, was inzwischen vermietet ist, mit einem Garten drumherum, wo ich Rasen gemäht habe und so weiter. Wenn das so 20 Jahre machst, aber inzwischen, ich möchte in keinem Fall dieses Leben, so wie es jetzt hier ist, missen. Also ich habe das mit 55 entschieden und ich bin kreuzglücklich, dass ich das so entschieden habe.
Und wenn der Job eines Tages, Geschichte ist und du in einen verdienten Ruhestand gehst, würdest du dann in Köln bleiben wollen oder geht es dann Richtung Sauerland? Kann man das schon so sagen?
Also sagen, du bist für 8 Jahre gewählt, das heißt, bis du 64 bist, bist du erstmal im Amt.
Bis ich 66 bin. Das heißt, 2026, stimmt, macht er nichts. 2026, 1. Juni, wäre dann Schluss für mich und ich glaube nicht, dass ich zurückgehe. Glaube ich nicht.
Das spricht sehr für Köln, die Südstadt.
Also ich mal ganz ehrlich, ich fühle mich inzwischen, die Anlaufschwierigkeiten, vielleicht auch der Westfale da drin, der mir erst beobachtet und guckt, was kommt denn da. Das ist großartig hier. Das ist absolut großartig. Und dieser, es wird ja auch immer wieder erzählt, dass der Kölner an sich am Anfang sehr herzlich und dann oberflächlich ist und dann hinterher man sich nicht mehr kennt. Das habe ich in der Südstadt ganz anders erfahren. Das wird sehr, sehr dicht, aber nicht so, dass es erdrückend ist. Und das ist in einer kleineren Stadt anders. Da ist man am Rasenmähen und der Nachbar kommt mal eben rüber, auch unaufgefordert. Das findet man in Ordnung, das ist auch total in Ordnung da. Mhm. Also hier ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das Leben sehr, sehr lebenswert. Ich will es mal so sagen.
Wenn du kommst aus Attendorn gebürtig, ist das richtig?
Ja.
Da sind die beiden nächsten Städte Dortmund und Köln. Mhm. Merkt man da schon auch den Einfluss aus beiden Städten oder ist das doch schon eher trockenes pures Westfalen, sag ich mal?
Man merkt den Einfluss aus Köln, weil jetzt Historie, historisches kleiner Einmaleins. Attendorn ist kurkölnisches Sauerland. Attendorn ist 1222 gegründet worden und hat die Stadtrechte vom Erzbischof von Köln bekommen. Das heißt also, die Attendorner sind immer nach Köln orientiert gewesen. Und der Attendorner Karneval, die nennen sich auch Klein-Köln.
Okay.
Der Karnevalszug, das mag der ein oder andere nicht wissen, in Attendorn, ich mache da jetzt richtig Werbung für, wenn er wieder geht. Ich muss mir vorstellen, die Innenstadt von Attendorn, die Innenstadt hat 17.000 Einwohner, insgesamt sind es knappe 25.000. Da stehen 30.000 Leute an der Straße und gucken sich den Karnevalszug an. Mit insgesamt die Nummer der Gruppen und Wagen hört bei 112, 113 auf.
Aber die sagen nicht Alaf, oder auch
das? Nee, die sagen was anderes. Die sagen,
das kriegen wir auch noch mit deiner Hilfe.
Das könnte ich sagen, aber ich bin auch da Mitglied in der Gesellschaft.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du sitzt im Krisenstab der Stadt Köln. Seit März gibt es den?
Temporär sitze ich da drin. Das heißt also, am Anfang war ich dauernd mit da drin, aber wir haben uns die Arbeit sehr gut aufgeteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Oberbürgermeisterin das wünscht, zum Beispiel wenn Wirtschaftsthemen angesprochen werden oder wenn bauliche Themen wie zum Beispiel Unterstützung da bei den, beim Impfzentrum haben wir, das hat die Feuerwehr, braucht mir gar nicht unterstützen, aber seinerzeit bei den Testzentren, wenn wir die Unterstützung gegeben haben, haben wir die natürlich gegeben. Das heißt also, wir arbeiten da mehr oder weniger im Backoffice. Und wenn wir gebraucht werden, wenn ich da sein soll, dann bin ich auch da, das ist klar. Meistens, das größte Teil arbeitet Frau Blome ab, mit der ich sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und die delegiert dann auch an uns.
Ja, das ist aber trotzdem gut. Dann die Frage, weil das, glaube ich, für viele Leute spannend ist zu hören. Da entscheidet oder muss ein Krisenstab sich zusammenraufen und gucken, was ist für die Stadt Köln gerade wichtig, was können wir verändern, damit sich Infektionszahlen gering halten. Das ist ja schon in dem Moment, wo man da sitzt, echt eine krasse Herausforderung, oder? Also wo man dann denkt, was entscheiden wir hier gerade und das entscheiden wir für alle, wen nehmen wir die mit? Ist das nicht irgendwie, also Belastung, Herausforderung, wie auch immer man das nennen mag?
Also am Anfang war ich regelmäßig mit dabei und am Anfang, sage ich ganz ehrlich, wo Dr. Keller dann auch noch das geführt hat, bin ich oft genug da auch dem Krisenstab rausgegangen oder wir beiden auch rausgegangen und Andrea, da denkt man schon sehr stark nach. Das fasst einen emotional an. Das fasst einen emotional richtig an. Wir werden ja beraten, hervorragend beraten durch die Wissenschaft, also durch Gesundheitsamt und die dahinterstehenden Wissenschaftler. Aber das fasst einen persönlich an. Und wenn man da Entscheidungen fällt, dann eine Abwägung zwischen auch wirtschaftlichem Leben und Gesundheit, das fasst einen richtig an. Das war belastender als jeder Job vorher. Also da würde ich lieber jeden Tag noch 5 Stunden für Bauen und Wirtschaft so drauflegen, bevor ich so etwas mache, weil das ist extrem, fasst das einen an. Aber ich muss dazu sagen, die meisten Entscheidungen werden ja von Bund und Land vorgegeben. Das heißt also, die Verfügungen und die Erlässe kommen ja daher. Und wir in Köln setzen die dann, das ist die Frage dann, besser nicht die Frage, sondern wir setzen die relativ schnell um. Ich glaube, da sind wir verdammt gut gewesen. Detaillieren die da auch noch. Also das heißt, wir gehen da, in den meisten Fällen haben wir natürlich pro Gesundheit entschieden. Und ich glaube, das fand ich auch klasse von euch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ja in großen Teilen von euch mitgetragen worden.
Würde ich direkt mal nachhaken, weil ab heute, was heute bei uns großes Thema war, bei vielen Gastronomen, dass die Tatsache, dass man zum Beispiel wieder alkoholische Getränke verkaufen dürfte nach außen, wo wir noch in Teilen vorsichtig sind. Martin sagt, wenn ich jetzt einen Kölsch rausverkaufe, wenn ich den Leuten was im Wegglas verkaufe, ist das für mich okay. Wir haben gesagt, wir werden jetzt nicht morgen anfangen, hier Glühwein zu verkaufen, weil das, glaube ich, ein falsches Signal wäre. Trotzdem wird es, glaube ich, auf die Stadt zukommen, weil es manche gibt, die das machen wollen werden, wo ich auch verstehe, da ist wirtschaftlicher Druck. Ich glaube, die Presse steht da, die das nicht positiv begleiten würde. Deshalb sehe ich es sehr kritisch und auch gerade mit den Infektionszahlen, die durchaus ja noch da sind. Wie begleitet ihr sowas? Seht ihr sowas? Denkt man dann, okay, was machen die jetzt? Wie agieren die? Was passiert? Wie reagieren wir dann?
Also da kann ich eine einfache Antwort drauf geben. Also wir sehen das. Wir haben auch eine klare Ansage von der Oberbürgermeisterin diesbezüglich bekommen, uns mit den Experten permanent auszutauschen, um im Detail zu wissen, was an der Front passiert, was wirklich praktisch vor Ort passiert, um da fundierte Entscheidungen zu fällen. Wenn du in so einen Krisenstab reinkommst, das habe ich im Moment das große Glück, dass ich, wie gesagt, außen vor stehe und nur im Prinzip reingerufen werde, wenn es erforderlich ist, musst du diese Angaben, musst du diese Informationen haben. Denn auf der einen Seite hast du detailliertes und sehr gutes, fundiertes Wissen aus dem wissenschaftlichen Bereich, was für Auswirkungen das, und dann fängst du an abzuwägen. Auch bezüglich solcher Dinge, was hat das für Auswirkungen, wenn du öffnest, bezüglich Alkoholausschank und dieser Dinge. Also da sind wir so weit, dass wir mit Experten sehr intensiv sprechen. Sag mal, wir haben den Dialog gehabt oder haben den Dialog. Es gibt Regelrunden in allen Bereichen, wo das abgefragt wird. Da besteht sie wirklich drauf, dass wir permanent, muss ich ehrlich sagen, finde ich gut, die Herangehensweise, dass wir mit den Praktikern vor Ort reden. Dass wir hören, sag mal, wie macht ihr das denn? Von den Körben verteilen beim Einzelhandel, beim Lebensmittelhandel bis hin zu den großen Auswirkungen bezüglich eines Lockdowns. Dass wir das, also die ganze Bandbreite abgreifen und das einzubringen in so einen Krisenstab. Und das wird auch diskutiert.
Siehst du da eine Problematik? Ich meine, du bist für Wirtschaft zuständig. Das ist ja in Köln jetzt nicht nur vor Ort, sondern das ist der Einzelhandel, der kleine Einzelhandel, der in vielen Fädeln hier noch funktioniert. Das ist Gastronomie mit knapp 3000 Betrieben übergreifend, wenn ich das richtig betrachte, mit vielen Zulieferern. Siehst du da, dass Corona da schon echt eine Kerbe reingehauen hat? Oder siehst du das so, dass wir in einem Jahr da stehen und sagen, wir haben uns da wieder gut berappelt und Köln steht super da?
Ich hoffe das. Ich kann das nur hoffen. Ja. Also die Erkenntnisse, die wir haben, sind, dass viele am Anschlag sind. Großteil am Anschlag ist. Dass die Hilfen, die Soforthilfen, zwar laufen, aber die Erkenntnis haben wir auch, dass sie nicht schnell genug laufen. Das ist auch so ein Punkt, wo die Köln Business auch sehr stark agil ist und in Richtung Land und Bund diese Probleme, auch die Detailprobleme meldet. Aber ich hoffe, dass wir, und das ist auch so ein Thema, wir reden ja auch mit euch über die Exit-Strategie. Das heißt also, was tun wir, wenn eine Öffnung kommt? Wie können wir das machen, dass wir tatsächlich unter den 35, ich sag mal einfach so, einfach so eine Zahl, sondern das ist für mich so ein Ding, was im Kopf ist, unter 35 bleiben, Inzidenzzahl. Was tun wir dann? Wie geht das schrittweise? Das halte ich für extrem wichtig, dass wir uns da austauschen. Und da ist wieder das Credo von der Oberbürgermeisterin, geht an die Praktiker drin, hört euch das an das ist zwar sehr, sehr anstrengend, aber macht unheimlich viel Spaß auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spaß nicht in dem Sinne, dass wir da mit dem lachenden Auge dahin gehen, sondern ganz einfach, das gibt uns auch eine Menge. Damit können wir auch besser und fundierter entscheiden. Mhm. Komme ich darauf zurück, was ich vorher am Anfang gefragt habe. Das ist verdammt nicht einfach, wenn du da sitzt. Und ich habe da irgendwann mal, habe ich gesagt, ganz offen, verdammt normal, ich habe irgendwann Architektur studiert. Was machst du eigentlich hier? Ja, das ist, wir lachen alle darüber, aber das ist nicht einfach. Mhm. Deswegen bewundere ich da im Moment auch den Krisenstab, wie er da agiert. Das macht er meiner Ansicht nach richtig, richtig gut.
Mhm. Du sagst, es ist auch Plan der Stadt, auch von der Frau Henriette Reker, vorgegeben, dass sie an die Praxis rangeht. Das können wir auch beide, glaube ich, bestätigen. Das ist so, das spüren wir ja auch als E-Gastro, wie auch teilweise als Unternehmer. Liegt daran, dass, glaube ich, gefühlt und auch in Zahlen die Stadt Köln sehr gut durch diese Krise kommt, wenn man das so sagen kann, aber das empfinde ich schon so, dass es auch daran liegt, dass dieser enge Bezug gesucht wird zu den Praktikern, dass dieser Austausch da ist. Ist das ursächlich?
Ich sage es jetzt mal konjunktiv, ich habe es nicht analysiert, müsste man mal tun, aber kann mir gut vorstellen, dass das der Grund sein kann, ja.
Das ist ja mal erfreulich für die Stadt Köln, die so oft am Pranger steht, aber das empfinden wir, glaube ich, auch so, kann ich in deinen, glaube ich, fragen, um bestätigst das, dass wir uns da wirklich auch, glaube ich, beraten und betreut irgendwie auch fühlen, ne?
Ja, bei aller Kritik, die ich auch gerne mal äußere, muss ich tatsächlich sagen, ist, was das anging, was für die Gastronomie oder was die Stadt für die Gastronomie tun konnte, echt gut gelaufen. Ich glaube, ich kann sogar für die Eventbranche mitsprechen.
Clubcom.
Genau.
Da bin ich ja sehr, sehr nah dran gewesen. Also weißt du, die KBW und ich, die Köln Business und ich sind ja sehr nah an der Clubcom dran gewesen. Und nach wie vor sind wir sehr nah dran. Aber da möchte ich einmal einhaken. So. Ja. Ich frage dann auch mal.
Bitte.
Ich bin ja hingekommen, das werde ich nie vergessen, 2010, 2011 habe ich die erste Jahr in der Universität mir das alles beobachtet, habe die Presse auch mal verfolgt. Der Attendorner, der Sauerländer an sich, der hat nur ein Ziel. Der junge Mensch, der möchte in Köln studieren. Der möchte am liebsten auch in Köln arbeiten und irgendwann auch in Köln leben. Das ist wirklich so.
Kann ich total verstehen.
Warum in vielen, Kreuz des Namen, machen wir in vielen Teilen unsere Stadt so schlecht? Sag ich immer ganz trocken.
Das ist eine schwierige Frage.
Wir arbeiten, also auch die Verwaltung, man merkt es ja, in Krisensituationen zeigt sich ja, wer wirklich gut ist. Und wir stellen ja gerade fest, da sind Leute, die machen einen richtig guten Job.
Das empfinde ich auch.
Dass wir Fehler machen jeden Tag, ich wahrscheinlich mehrere pro Tag, ich hoffe nicht zu viele, ist ganz normal. Aber ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht weil ich jetzt hier sitze und der Beigeordnete bin, das habe ich schon zu Uni-Zeiten gesagt, ich finde diese Stadt großartig, absolut großartig.
Ist sie, glaube ich, auch. Also das kann sein, ich glaube, auch zu bestätigen, dass wir es beide auch so empfinden. Aber ich glaube, es liegt einerseits an dieser extremen Kölsch-Tümelei, die es ja auch gibt, dieses Beweihräuchern des Großartigen, was da ist. Und es gibt ja unzählige Lieder und Geschichten über unsere Stadt, die wir alle lieben und kennen. Aber es kann auch schon ein Stück weit nerven. Und ich glaube schon, dass diese, ich nenne es jetzt mal etwas bösartig, Kölsch-Besoffenheit, ich nehme mich davon nicht aus, ich bin das jeden Tag, aber dass die auch schon so ein bisschen einen hemmt und lähmt. Und wenn man so nach Leistungsprinzip geht und, wie soll ich sagen, ein Köln-Unternehmen wäre, mal ausgenommen, was wir gerade gemeinsam hier so ein bisschen gestellt haben, was im Krisenstab sehr, sehr gut läuft und wie die Pandemie gewuppt wird, in Anführungszeichen, aber das ist ja positiv, dass Köln eben nicht überall auf Platz 1 ist, sondern durchaus auch gerne mal Platz 18, Fußball oder was auch immer, wo man halt nicht ganz vorne dabei ist. Und das tut den Kölnern in ihrer Verliebtheit schon sehr weh und das wird auch sehr laut geäußert.
Das kann ich verstehen, das ist durchaus verständlich, aber jetzt sage ich mal ganz, ganz ehrlich, Köln hat eine Wirtschaftsstruktur, die ist herausragend. Ich glaube 570.000 Erwerbstätige sind hier in Köln, extrem divers verteilt, über alle Branchen. Das ist so robust, das System, das ist robuster als zum Beispiel in Stuttgart, robuster wahrscheinlich auch als in Hamburg. In Berlin, wenn man die Wirtschaft dort sieht, ist ja ganz anders geprägt. Ich will das jetzt.
Das hat andere Ursachen, ne?
Das hat alles seine Ursachen. Damit geht es ja schon los. Dann die Menschen an sich extrem divers so im sozialen Gefüge, im ethnischen Hintergrund, Migrantenhintergrund. Das ist voll akzeptiert, das wird toleriert. Die Menschen arbeiten fantastisch zusammen, agieren zusammen. Wenn ich dann Stadtentwicklung, Stadtplanung, sage ich ganz offen ehrlich, da bin ich ja Baudezernent, haben wir noch eine Menge Aufgaben, überhaupt keine Frage. Es gibt auch Projekte, die laufen suboptimal, die laufen aber auch woanders suboptimal. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir auch haben, muss man ganz deutlich sagen. Die Rahmenbedingungen bezüglich des Rechtes, auch Vergaberecht und so weiter und so fort. Natürlich gibt es, und da bin ich ja von außen, ich kann das auch sehr gut beurteilen, natürlich, ich bin auch nicht selbst besoffen.
Nee, das ist ja schön, wenn man auch so
kann. Das, ne? Ist, natürlich gibt es Fehlstellen, aber da, wir sollten auch auf die Stärken nochmal fokussieren, die wir haben. Alleine dieser Wissensstandort. Ich habe vorhin noch, bevor ich hingekommen bin, habe ich den Jahresempfang des Rektors mal kurz reingehorcht. Es gibt wahrscheinlich in Europa, im Verbund, diese ABC-Region, Aachen, Bonn, Cologne, keinen, und nehmen wir Düsseldorf dabei, ABCD, okay, nehmen wir Düsseldorf dabei, keinen stärkeren Standort bezüglich Forschung und Lehre. Ich wüsste es nicht, suchen wir mal. Das ist unglaublich, was für einen Wissensstandort haben, was wir für Startups hier haben, was für eine Startup-Szene hier wir haben. Da sind wir überall führend. Man sollte auch mal die Dinge ansprechen, wo wir führend und richtig, richtig gut sind, unsere Stärken uns besinnen. Und dann kann man sich nämlich auch auf die Schwächen fokussieren, aber mit einem gewissen und verdammt guten Selbstvertrauen. Und das kann nur funktionieren. Das kann mir keiner erzählen. Wenn er mir widerspricht, dann werde ich ihm wieder widersprechen. Das kann mir keiner erzählen, dass das mit einer schlechten Verwaltung geht. Das funktioniert nicht. Oder mit einer schlechten Gesellschaft, mit einer Gesellschaft, die nicht funktioniert. Das kann nicht sein. Natürlich gibt es im Detail immer wieder Punkte, die nicht so funktionieren, wie sie laufen sollten. Das weiß ich auch. Da können wir auch gleich gerne drüber reden. Aber das ist so mein Credo. Da. Deswegen, ich kann nur auffordern, guckt auf die Stärken, besinnt auf euch das, was Köln ausmacht. Das ist Kultur, das ist Wissenschaft, das ist eine starke, diverse Wirtschaft und das sind extrem starke und diverse, auch vor allen Dingen weltoffene Menschen.
Trotzdem, ich gebe den weiten Teilen recht, trotzdem natürlich glaube ich, dass Köln in vielen Bereichen vielleicht noch mehr könnte. Vielleicht sind es gerade genau die Leute, die in Köln sind, die das alles zulassen, dieses Bunte und Diverse, was du ansprichst, die da dabei sind. Und dementsprechend könnte diese Stadt in manchen Teilen noch bunter und diverser sein. Ich glaube, dass in dieser Stadt viele Leute, die jetzt vielleicht nicht in dieser Innenstadtblase leben, besser vertreten werden können. Ich glaube, dass es manchmal von der Stadt Köln ja etwas heftigere Aussagen bedarf, wie sie sich äußern zu manchen Themen und dann wirklich dahinter stehen. Da ist schon manches noch möglich, so würde ich es mal ausdrücken. Ich erzähle mal ganz kurz ein persönliches Ding. Ich weiß, dass das auf Köln nicht umzusetzen ist. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel seit geraumer Zeit auch keine Angst mehr, ins Bauamt zu gehen oder ins Gewerbeamt. Ich hatte das lange. Und da saßen Leute, das war wirklich dramatisch. Und das können auch ganz viele Leute bestätigen, dass das dramatisch war. Wir überlegen gerade, ein Ferienhaus zur Vermietung in Altena zu erwerben. Und dort findest du im Netz die Bürgermeisterin, du schreibst sie an, sie meldet sich am nächsten Tag, sie sagt, ja, das können wir so klären, das ist eine super Idee hierfür, da ist der vom Bauamt und sowieso, der ist zuständig. Ich schicke Ihnen meinen Kontakt, ich erreiche den am nächsten Tag, spreche mit dem darüber und der ist direkt auf der Seite und sagt, das ist eine super Sache für den Ort. Und innerhalb von 2 Tagen hat man Dinge geregelt, wo man schon hier auch heute noch manchmal ein Jahr benötigt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was manche dann, ich will nicht sagen stört, aber schon, wo es dann etwas eng wird und schwierig wird. Deshalb würde ich das jetzt nicht alles so bewerten, wie du es tust, aber ich sehe durchaus auch den Punkt, dass sich was verändert. Ich möchte das an einem weiteren Beispiel klar machen. Wir sitzen hier gerade in der Bagatelle, wir haben teilweise tolle Anwohner, wir haben aber auch Anwohner, die schwierig sind. Und wir haben mittlerweile den Draht zum Bauaufsichtsamt, was so ein paar Beschwerden betrifft, die sich melden und sagen, wir müssen jetzt vorbeikommen, wir müssen das checken, aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir klären das, wir wissen, es gibt da Problematiken, wir gucken uns das genau an und wir werden nicht dafür sorgen, dass Sie das Problem bekommen, was die anderen wünschen. Das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht erlebt, das erlebe ich aber. Ich kann nur von mir erzählen, mittlerweile. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Würde jetzt gerne, weil die Conny da sitzt noch, deshalb spreche ich das einfach mal gerade so an, was dann so Leute nicht oder was wir als Kölner Gastro oder als Gastronom nicht so nachvollziehen können, wo man so denkt, wieso kriegt man es nicht in den Griff, dass samstags getraut werden kann? Blödes Beispiel. Ich weiß überhaupt nicht, ob du im Thema drin bist. Keine Ahnung, ob du das hier irgendwie besprechen, ansprechen kannst. Aber wo ganz viele Leute wirklich, wir haben einen Facebook-Post dazu abgesetzt über die IG Kölner Gasse, der hat 240.000 Leute erreicht. Ganz viele haben sich dazu besprochen und man hat eine gewisse Aufregung, merkt man da. Und das ist dann so, wo viele dann kommentieren, typisch Köln, typisch so und so. Was, glaube ich, nur ein kleines wäre, das zu korrigieren, was aber ganz viele Leute aufregt. Und da stelle ich mir dann manchmal die Frage, warum kriegt man sowas dann nicht hin? Ich weiß nicht, ob du der richtige Ansprechpartner bist, keine Ahnung.
Nee, das sage ich ganz trocken dazu. Das ist mein typischer Spruch, da weiß die Politik, was ich damit meine, das nehme ich mit. Und wenn ich sage, ich nehme das mit, leite ich das auch in die Organisation rein. Da kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur, jetzt, weil wir auch ein bisschen privat hier sitzen, ich würde gerne nochmal heiraten. Vielleicht schaffe ich das mit meiner jetzigen, vielleicht sagt sie irgendwann ja zu mir.
Wir wissen auch schon wo.
Vielleicht sagt sie irgendwann ja. Ich hoffe, das schneidet er raus.
Nein, wir können Sachen nicht rauslassen.
Braucht er nicht rausschneiden. Nein. Aber wenn sie das hört, da muss ich einfach mitnehmen. Das muss ich definitiv mitnehmen.
Aber Markus, ich würde auch gerne mal die Frage
ganz kurz, aber zu Altena ganz gerne. Das zu Altena möchte ich was sagen. Ihr müsst bitte eins berücksichtigen. Das ist jetzt nicht gegen Altena, aber ich komme ja aus so einer Stadt wie Altena. Die Bürgermeisterin da müsst ihr euch so einsortieren wie nicht eine Amtsleitung, wie eine Abteilungsleitung. Vielleicht Amtsleitung. Die hat natürlich einen sehr direkten Zugriff auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch im Bauaufsichtsamt. Ich weiß nicht, wie groß das Bauaufsichtsamt in Altena ist, aber lass es mal 20, 25 Leute sein. Dazu ist natürlich Altena, muss man auch wissen, ist ein Ort, der strukturell, jetzt kenne ich den Ort gut, weil ich ja da aus der Ecke komme, es war fast eine Stunde Fahrt, aber trotzdem strukturell extrem gelitten hat. Und wie beim Unternehmen, ich vergleiche das mal mit, wenn du ein Auto kaufen willst. Wenn du dir ein Audi kaufen willst, wartest du ein Jahr auf ein Auto. Wenn du dir, ich sag mal, ein Trabi kaufen wolltest heutzutage, würdest du wahrscheinlich innerhalb von 3 Tagen das Auto da stehen haben. Das bitte auch berücksichtigen und das schneidet bitte nicht raus. Die Auftragsbücher von uns sind rappelvoll. Wir sind rappelvoll. Und da wird immer wieder gesagt, wir hätten zu wenig Leute und nicht genügend Stellen. Ja, man könnte uns mit Stellen noch zuschmeißen. Die Frage ist, kriegen wir die Menschen überhaupt in die Organisation rein? Und dann der zweite Punkt, du bist Unternehmer, du auch. Kann die Organisation das noch vertragen? Das ist auch so ein Punkt, ne? Das muss man einfach bei allen berücksichtigen. Und eins, was mich freut, ist, dass ihr sagt, die Organisation dreht sich das. Wir müssen, das ist auch Henriette Reker, die Kultur auch.
Das ist spürbar, mit Ausrufezeichen, sage ich auch so.
Ja, das ist auch,
und wir kriegen Ärger dafür, dass wir das äußern. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen.
Aber ich komme noch darauf zurück. Ich weiß, du wolltest auch irgendwas reinhaken, aber ich teile sehr vieles mit Ausrufezeichen, was du gesagt hast. Aber du hast eben so ökonomische Daten und was die Stadt Köln alles in Forschung, Wissenschaft. Ich gehe jetzt mal auf so Dinge wie Arbeitslosigkeit. Ist, glaube ich, in Bonn oder Düsseldorf wesentlich geringer. Hat natürlich auch strukturelle Ursachen. Keine Fragen. Aber trotzdem sieht man die Zahlen und denkt, was ist denn da in Köln los seit 40 Jahren wegen mir? Thema Sauberkeit der Städte. Ein ganz einfaches Thema. In Köln ein leidiges Thema. Da bin ich in Düsseldorf. Das muss, glaube ich, gelöscht werden. Egal. In Bonn. In Aachen. Die Städte sind wesentlich sauberer. Und dann hat der Daniel gerade 2, 3 Dinge aus der Verwaltung genannt, zumindest aus der Vergangenheit. Da war es auch nicht nur gefühlt so, dass man schon als mündiger Bürger, der diese Stadt sehr liebt, dachte, hör mal, das ist hier nicht gut organisiert, das macht man nicht so gut, wie das die Stadt eigentlich verdient hätte. Das ist, glaube ich, schon ein Teil, der in den letzten Jahren sehr vorgefallen ist, dass viele dieses durchaus negative Bild haben. Plus, ich glaube, da bin ich jetzt völlig bei dir, dass die Dinge Wissenschaftsstandort, Forschung, Universität, Hochschulen, was hier passiert, Medizin, unsere Uniklinik und. Wir können das ja immer weiter fortführen. Wir sind ja europaweit teilweise führend. Das steht aber in Köln nicht im Fokus wegen dieser typischen Selbstbesoffenheit, dieses Befiere und so weiter. Ich tue das auch gerne und das ist mein Job teilweise. Aber ich glaube schon, dass Köln es vermisst. Da ist auch teilweise wahrscheinlich die Kommunikation der Stadt verantwortlich, wie auch die Lokalpresse. Diese Dinge, die das Leben ja ausmacht, auch mehr zu betonen, das fehlt. Der Kölner nimmt sich wahr mit voller Altstadt, mit Bierbikes und Massen aus Attendorn, Altena und Königswinter, komme ich her, die da hinkommen und das jetzt nicht auf höchstem Niveau die Stadt nutzen wollen. Und das ist, glaube ich, auch medial und auch in der eigenen Kommunikation die letzten Jahre nicht gut gelaufen.
Kein Widerspruch. Überhaupt kein Widerspruch. Aber vielleicht nochmal, wenn der Vergleich Ordnung und Sauberkeit ist nicht mein Metier.
Nein, natürlich nicht.
Nein, trotzdem, aber ich nehme jetzt mal Düsseldorf. Wenn ich in Düsseldorf in die Altstadt gehe und das tue ich nicht dann abends, das letzte Mal habe ich das, glaube ich, vor 3 Jahren gemacht, muss ich auch dazu sagen, oder vor 2 Jahren, ist die Ordnung und Sauberkeit nicht viel besser als in dem
Brennpunkt. Muss man ehrlicherweise sagen. In Teilen der Düsseldorfer Altstadt dagegen ist das eine Wohltat, in Köln zu sein.
Genau, in Teilen der Düsseldorfer Altstadt ist das eine Wohltat, hier zu sein, ja. Du hast in Köln natürlich nicht mehrere Altstädte, aber du hast mehrere Hotspots, die Fädel. Und das ist ein unheimlich harter Job, das in den Griff zu halten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir alle gemeinsam ein bisschen die Eigenverantwortung nochmal in die Hand nehmen und dann dran gehen. Aber wir haben da einen richtig großen Job noch zu machen, definitiv. Ja. Ich habe definitiv noch einen großen Job, das nehme ich mich mal selber, großen Job zu machen auf den Ringen. Da haben wir gestalterisch noch eine Menge zu tun. Das muss Andrea Blome und ich richtig angehen.
Ja.
Das ist eine fette Baustelle, das weiß ich. Und vielleicht, das ist ein Punkt. Könnt mir glauben, ich bin definitiv nicht selbst besoffen, sondern ich hasse es, keinen Erfolg zu haben. Ich hasse es übertrieben, aber ich mag es nicht, keinen Erfolg zu haben. Ich habe mal Leistungssport getrieben.
Was hast du gemacht?
Ich war Skirennsportler und habe im Tennis war ich relativ gut. Aber Skirennsportler, das war mein Leistungssport. Habe da als Trainer gearbeitet. Also Erfolg zu haben ist für mich das Wichtigste überhaupt und ich möchte diese Stadt einfach ein Stückchen weiter besser machen und darin Erfolg haben. Und da werden auch Misserfolge bei sein, deswegen sage ich das erstmal ganz deutlich, wir kriegen es mit Sicherheit öfter immer noch auf die Klappe. Gar keine Frage, ich wollte das andere Wort nicht benutzen. Das ist so.
Es könnte ein schönes Schlusswort sein, aber lassen wir es trotzdem nicht ganz dabei.
Wie?
Persönlich nochmal, weil du es im kleinen Vorgespräch, was wir eben hatten, kurz erwähnt hattest, wir es auch der Presse entnommen haben und wir nun mal in Zeiten von Corona leben. Du warst selber infiziert und hast dich nur eine Woche rausgenommen, sagst aber selber, das ist echt nicht ohne. Magst du was darüber erzählen?
Ja, kann ich, aber nicht zu lang. Ich kann nur eins davor warnen, das zu bagatellisieren. Passt ja zu dem Namen hier. Nein, ich bin heute, habe ich noch an den Spätfolgen, nicht zu kämpfen, aber zu arbeiten. Das dauert seine Zeit und ich hatte das im Vorgespräch ja auch schon gesagt, wir haben auch privat schon mal darüber gesprochen, man weiß ja gar nicht, was für Spätfolgen überhaupt kommen, wie man damit umgehen will. Und dann hat man vielleicht auch ab und zu Kopfkino. Aber definitiv, ich war 5 Tage rausgenommen. Ich hatte 10 Tage wirklich stärkste Symptome. Und ich hoffe, dass ich im März mal wieder anfangen kann, leicht zu joggen. Wenn wir den Kreis damit rund gemacht haben, geschlossen haben zum Sport, weil ich gerne Sport treibe. Also ich wünsche jedem, dass er bitte, bitte gesund bleibt. Das muss keiner haben. Ich habe ein Riesenglück gehabt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe richtig Glück gehabt. Ich musste nicht ins Krankenhaus. Da gibt es viel, viel schlimmere Fälle. Aber mir hat das gereicht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe heute noch daran zu arbeiten, definitiv.
Interessant und glaube ich durchaus auch nachdenkenswert, wie das auch jemand wie du, der im Leben steht, beruflich scheinbar auch sehr sportlich ist, das auch so sagen kann. Und vielleicht auch, das gibt jedem nochmal so einen Tick Nachdenken, was da gerade hier sich so rumtreibt. Ne?
Wenn man den Zuhörern das noch ein bisschen mehr spezifizieren darf, das ist bei mir im Mitte November gewesen. Wir haben jetzt Ende Januar und ich bin regelmäßig beim Doc, um mich kontrollieren zu lassen. Das ist aber auch ein Stück weit dem geschuldet, dass auch die Ärzte ja noch gar nicht, die Wissenschaftler noch gar nicht weiß, wie sie Spätfolgen einzuordnen sind. Das kommt dazu, ne? Da ist ja auch, wie gesagt, Kopfkino dabei, klar.
Daniel stellt gleich unsere übliche Schlussfragen, das weiß ich, weil die stellen wir jedem.
Ja, ich glaube tatsächlich, wir hatten das eben schon gestellt, die Fragen, die wir eigentlich sonst stellen.
Aber dann können die Lieblings essen.
Ach stimmt, okay. Dann musst du noch verraten, was würdest du, wenn du auf eine einsame Insel gehst oder gehen müsstest, über Wochen, über Monate, was auch immer, was nimmst du dir zu essen mit? Was
essen du quasi mit.
Täglich essen kannst.
Also ich dachte, wen ich mitnehme. Ich würde meine Tochter und meine Lebensgefährtin mitnehmen.
Ja.
Und meine Eltern, 86 und 91. Das wird mir reichen, da würde ich mich wohlfühlen und essen. Boah, da gibt es so viel.
Klassisches Sauerländer.
Nee, Spargel mit Schinken oder Spaghetti Bolognese.
Oh, das sind aber mal meine Lieblingssachen, bis jetzt ich gehört habe. Hier beides kann ich verstehen, sehr.
Das stimmt, wir haben schon komischen veganen Kram.
Ja, veganen Kram. Letztes Mal hatten wir Spinat von Iglu mit Kartoffeln. Finde ich auch lecker, aber gut, das kann ich sehr nachvollziehen.
Also ich freue mich auf die Spargelzeit jedes Jahr.
Ja, ich auch. Mit Ausrufezeichen.
Absolut.
Mit gutem Weißwein jetzt.
Markus. Ja.
Danke euch.
Vielen, vielen Dank.
Danke
großartig.
Euch. Prost, jetzt trinken wir
ein Prosit, genau.
Prost, wirklich vielen, vielen Dank. Und nochmal persönlich vielen Dank an dich, liebe Conny. Markus, es war großartig mit euch. Daniel, wir machen ein 4. Mal, glaube ich, oder?
Es wird ein 4. Mal geben. Wir wissen noch nicht, wer zu Gast ist oder was auch immer wie passieren wird, aber total gerne.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, lieber Olli Blum.
Genau.
Lieber Prost, Daniel, komm du dich die Zeit und bis ganz bald.
Bye, bye.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.